Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast. Ich begrüße mit mir den sehr charmanten Dave, der echt gerade voll am Anschlag performt für euch. Und zwar hatte der gerade noch ein digitales Tasting, war dann ganz kurz über einen Umweg quasi auf dem Klo und ist jetzt schon wieder hier und nimmt für euch mit dem Podcast auf. Hi Dave.
Auf jeden Fall. Ja, moin zusammen, Dave hier. Es war mal wieder Zeit.
Ja, ich denke auch. In unregelmäßigen Abständen muss das mal sein.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja jetzt wieder seit 3 Wochen kein YouTube-Video mehr hochgeladen, deswegen, aber ja.
Ja, vielleicht brauchen die Leute das auch, weißt du?
Ja, und eben, und ich sag mal jetzt, dadurch, dass ich den Podcast habe, habe ich ja auch natürlich ein bisschen weniger Zeit, aber das Coole ist halt eben, es kommt regelmäßig was, und das habe ich beim YouTube-Kanal leider irgendwie außer am Anfang nicht so hingekriegt. Aber ich arbeite dran. Ich habe auch schon ganz viele Videos schon vorgeschnitten und so, da kommen in Zukunft ein paar richtig gute Sachen. Genau. Ja, aber das mit den Tastings, das stimmt. Also ich habe jetzt diese Woche so richtig viele Online-Tastings gehabt. Ich glaube 8 oder 9 Stück. Ja, da weiß man auf jeden Fall, dass wenn man echt so viel Bier trinkt, irgendwann hat man auch echt, also ich kann es euch sagen, man kann dann irgendwie Bier nicht mehr ganz so gerne sehen. Also, ja.
Dave, das gibt's doch nicht.
Klingt komisch, ich weiß, aber es ist wirklich
sagt er,
so.
Sagt er und hält gerade ein Glas in der Hand.
Ja, das ist ja jetzt noch offen. Bier wegschütten finde ich scheiße.
Ja, das macht man wirklich nicht.
Ich habe hier so ein Big Wave. Das ist echt so ein schönes, das ist von Kona, Golden Ale, Citra Galaxy. Eine der von mir meistgehatetesten Hopfen.
Ist nein, aber echt die sind lecker. Ein klassisches Tasting-Bier, finde ich. Irgendwie sehe ich das oft in Tastings.
Ja, es ist halt auch echt, es ist so schön, ne? Leicht, 4,4%, nicht so überfordern, nicht brutal gehopft oder so. Das schmeckt sogar ziemlich vielen Frauen, muss man halt auch sagen. Das ist auch cool. Ja, voll super. Was trinkst du?
Ich trinke noch gar nichts, aber ich habe gleich ja auch die, ich bin ja dran mit der Beer Review. Und ich wurde schon vorgewarnt. Ich habe das Glas schon eingeschenkt bekommen, weil man wohl die Flasche oder was auch immer nicht so abdecken könnte, dass man gar nichts sieht davon. Mhm. Deswegen habe ich das Glas schon eingeschenkt bekommen. Es steht schon bereit und ja, kann dann demnächst losgehen.
Sehr gut, das klingt doch super. Bin ich gespannt, was du da sagst. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen wieder. Also wir haben ganz viele verschiedene Nachrichten bekommen von euch. Erstmal vielen lieben Dank wieder dafür. Und das Feedback zur letzten Folge war überwiegend positiv. Also muss man ganz ehrlich sagen, ihr wartet ja auch schon so ein bisschen darauf, dass jetzt die nächste Folge morgen dann rauskommt. Aber das sieht auch sehr gut aus, dass ich das hinkriege. Also dass wir das hinkriegen, da bin ich zu 99,9% sicher. Also da müsst ihr jetzt schon irgendwie, weiß nicht, die Bude abfackeln oder so.
der Mac in Rauch aufgehen.
Echt, aber nee, toi toi toi, ey, der ist 11 Jahre alt mittlerweile und hält immer noch.
Und schneidet für uns den Podcast, ist echt gut.
Und die YouTube-Videos auch, tatsächlich, und in 4K.
Aber wir bleiben uns natürlich treu und diesmal habe ich es wieder vergessen zu erwähnen, um was es geht, in dieser Folge. Das Coole ist, man muss ja dazu sagen, dass wir uns das jedes Mal wieder vornehmen, das am Anfang zu erwähnen, und irgendwie kriegen wir es immer wieder nicht hin, egal wer dran ist von uns.
Ja, selten, sehr selten klappt
es. Wir begrüßen euch zu Part 2 oder vom Kegging, von der Kegging-Folge, die wir aufgeteilt haben, weil sie einfach sehr, sehr lang geworden ist. Mhm. Und auch da bleiben wir uns weiterhin treu. Wir dachten vorher, das wird eine kurze Folge. Und am Ende wird sie aufgeteilt. Das ist uns jetzt schon das zweite Mal passiert. Aber wie der Dave schon gesagt hat, die Rückmeldungen waren super. Und ihr habt es ja auch gewollt, dass wir über das Kegging sprechen. Und ja, dann kriegt ihr das natürlich auch. Und das ist jetzt die zweite Folge dazu. Bin gespannt, was ihr sagt. Haben wir jetzt wirklich ganz schön rangeklotzt. Ne? In einer Woche jetzt 2 Folgen und dann noch mal 2 Tage später. Heute ist der, welcher ist heute? 19., ne?
Ja, genau.
Muss man ja dazu sagen. Und am 22. hauen wir dann die Weihnachtsfolge raus. Mhm. Da freuen wir uns auch schon drauf.
Das wird super. Ich freue mich da wirklich drauf.
Ich hatte übrigens gestern, Dave, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen, weil ich auch ein bisschen stolz bin. Die habe ich ja schon gezeigt. Fanboy-Moment ist eigentlich falsch. Aber ich war schon ein bisschen stolz, als ich... Ja. Als ich gesehen habe, dass die zwei Artikel oder eigentlich der eine Artikel von mir in der Brew Your Own erschienen sind, und zwar auch in der Printausgabe, was mega cool ist. Danke nochmal an Chaos Homebrewing, die mich darauf aufmerksam gemacht haben als Erste. Na, dann kamen da noch ein paar andere dazu, die dann geschrieben haben, du hast da einen Artikel drin. Ich so, ja, krass. Habe ich ganz am Anfang des Jahres geschrieben, als die Anlage neu war und ich gerade die Steuerung und so weiter fertig hatte. Und dann wurde ich angefragt, von denen sogar, was ich auch ziemlich cool fand, ob ich nicht was über meinen Keller schreiben will.
Heftig. Und,
weil die so eine Homebrew-Jewel-Section haben, genau, wo die so verschiedene krasse Anlagen und Braukeller oder Brauräume vorstellen. Und da habe ich gedacht, naja, klar, bin ich dabei. Und jetzt ist es in der Dezember-Ausgabe, ist das jetzt dann, glaube ich, erschienen. Mega cool. Mit dem Maibock-Rezept, was ich als erstes Bier auf dieser Anlage gebraut habe auch und was ziemlich gut geworden ist.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja selber auch Abonnent bei der Brew Your Own, also für die digitale Ausgabe natürlich nur. Und lese das Magazin auch richtig gerne. Also können wir euch auch mal verlinken, den Artikel und halt auch das Magazin an sich. Also macht auf jeden Fall Sinn.
Den Artikel verlinke ich auf jeden Fall natürlich, ja.
Ja, genau.
Packen wir in die Shownotes, jawohl.
Aber ich kann schon verstehen, also ich hatte das jetzt tatsächlich zweimal, dass mein Kommentar, mein Feedback zu gewissen Episoden bei Brewlosophy mittlerweile vorgelesen wurde. Und ich weiß auch, wie ich dir dann, ich hab's im Auto dann, ich meine, man weiß es ja vorher nicht, ne? Also wenn du so einen Podcast hörst, ne, dann fährst du halt, also ich fahre meistens Auto, wenn ich Podcasts höre, und dann, ja, und auf einmal sagt der Marshall Schott da von Philosophy, ja, we got a reader or user comment from David, I think it's Shabby from Germany. Und ich so, so völlig, Alter, meine Pumpe direkt auf 380 irgendwie. Und ja, und das ist jetzt schon zweimal passiert, ey. Und das ist schon, also ich weiß nicht, ich finde das geil, keine Ahnung, ich bin da so eine kleine Fame-Bitch, aber. Ich find's schön, keine Ahnung.
Sind wir ja beide, sonst wären wir nicht so Social Media aktiv, oder?
Ja, das muss man
ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, also da, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ich habe das war morgens die erste Sprachnachricht, die ich gehört habe. Und dann so ein total aufgeregter Dave, der mir erstmal, ich glaube, eine halbe Minute nicht sagen konnte, was genau los ist, aber auf jeden Fall, dass er mega gut drauf ist und super stolz. Und dann kam es irgendwann. Aber ich habe mir die Folge dann auch reingezogen und habe auch drauf gewartet, dass du endlich genannt wirst. War sehr cool.
Ja, ist auf jeden Fall witzig, ey. Also, ja, what's brewing, Paul? Schieß los.
Ja, gar nix.
Tote Hose.
Ja, ist echt tote Hose, aber das liegt auch an der Zeit gerade, ne? So kurz vor Weihnachten, irgendwie habe ich gerade andere Sachen zu tun, als zu brauen, leider. Also, ich würde schon gern brauen, aber es geht halt gerade nicht. Was ich heute aber gemacht habe, heute hat es mich mal wieder so richtig gepackt, ich habe den Keller wieder krass auf Vordermann gebracht. Also der ist schon immer ordentlich, aber
eben, heute
habe ich so richtig aufgeräumt nochmal. Also ich wollte eigentlich nur, ich hatte den Unitank gereinigt und die Teile mal in die Spülmaschine gepackt, die Einzelteile, weil ich faul war, und sie sehen echt auch wieder aus wie neu, das muss man auch dazu sagen. Und habe den zusammengebaut und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt räume ich hier nochmal richtig auf, so Ende des Jahres so einen richtigen Anfall gekriegt.
Voll gut.
Aber das sieht jetzt schon echt gut aus. Nee, ansonsten habe ich nur so ein paar Pläne, aber nichts, was ich irgendwie gemacht habe, leider. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich war tatsächlich letztes Wochenende fleißig, da habe ich
stimmt.
Ja. Zu dem Sud werde ich nochmal in Kürze ein bisschen mehr erzählen bei unserer nächsten Episode. Aber ich kann sagen, die Biere sind sehr geil geworden. Ich habe das erstmal in Kecks vergoren. Und ein Teil war leider etwas also überkarbonisiert, das hat sich dann aber halt auch, deswegen, das haben wir auch schon in der Kegging-Folge vom ersten Teil angesprochen, dass man das ja super easy fixen kann. Das habe ich halt auch einfach gemacht, immer wieder Druck abgelassen, dann natürlich das Bier nicht an die CO2-Flasche irgendwie dran gehabt, und dann, ja, siehe da, nach ein paar Tagen hat sich das Ganze echt stabilisiert. Ja, ich habe ein New England Pale Ale gebraut. Mein Ziel war es, da mal auszuprobieren, wie weit kommt man nur mit Gerstenmalz. Man sagt ja eigentlich immer, dass halt, wenn du so ein New England-Style-Bier mit der entsprechenden Trübung, Schaumstabilität und auch vielleicht mit dem Körper- und Mundgefühl brauen willst, musst du eigentlich immer diese, ja, also entweder Weizenflocken, Haferflocken, Weizenmalz oder Hafermalz nehmen oder Dinkel, halt alles, was sehr hoch proteinlastig ist, oder Spitzmalz, Carapilz zum Beispiel. Ich habe tatsächlich jetzt nur Pale Ale Malz von Bindewald bzw. Pfalzmalz genommen und ich glaube, es waren um die 8% oder 9% Carapilz. Und es ist schon sehr, sehr gut, schon an der Stelle. Und kein Dry Hop, also weil ich diese Hopfenfilter noch nicht habe. Ja. Also ich habe keinen Dry Hop gemacht und trotzdem also wirklich eine krasse Trübung. Ich denke mal, die wird jetzt irgendwann natürlich wird die auch ein bisschen geringer ausfallen. Aber ich habe nur 12 Liter gebraut, auch nochmal so ein erster Versuch, mal auch kleinere Mengen zu machen. Genau. Und muss echt sagen, also Single Hop mit Kaschmir und dann einmal mit der Framgarden Quaik und einmal mit der Voss Quaik bei ca. 33 Grad vergoren. Und ich bin echt wieder beeindruckt. Ich habe das Bier nach 3 Tagen getrunken im Keg. Also nach 3 Tagen. Und das war schon wirklich richtig gut. Das hatte da am Anfang noch so dieses, weiß ich, kennst du das, dieses Hop-Bite? Also wenn du so dieses, diese leichte Bittere vom Aroma-Hopfen dann irgendwie so ein bisschen auch bekommst. Ja. Das war natürlich dann noch da. Ein Tag später war es auch schon wieder weg. Und ja, also jetzt kann man die Biere halt einfach super, super easy trinken. 5% circa. Und was ich halt auch diesmal anders gemacht habe, ist, ich habe bei 70 Grad gemeischt. Oder 71 sogar. Ja. Also ich habe eine super hohen Restextrakt von circa, was waren das nochmal, 5 Plato. Das war so eingeplant. Und tatsächlich, ich finde, also ich werde in Zukunft meine New England-Style-Biere niemals mehr bei 67 Grad maischen, weil die werden dann zu trocken, finde ich. Ich hatte das halt schon mal bei diesem Smash Pale Ale, wovon ich in der letzten Folge auch, glaube ich, auch mal gesprochen habe, das mit Maris Otter und Simcoe, und das war halt auch, das war gut, aber da hat mir halt also einfach dieser Körper gefehlt. Und ich denke mal, mit dem Carapilz zusammen plus dann halt eben der hohen Maischetemperatur bin ich echt da gelandet, wo ich sein wollte. Und wenn ich dann jetzt quasi darauf aufbaue und mache noch einen Dry Hop und mache ein bisschen Weizenmalz, Weizenflocken und so weiter rein, dann komme ich echt zu einem perfekten Rezept. Und deswegen auch ein Tipp von mir, wenn ihr einen Stil wirklich oder irgendwas richtig quasi gut hinbekommen wollt, fangt erstmal mit wenig an, quasi wenig Malze, wenig Hopfen und ne, nicht so kompliziert, und dann baut ihr einfach darauf auf und fügt immer ein Malz nach dem nächsten hinzu, und so könnt ihr einfach auch viel mehr ein Gefühl dafür kriegen, was die einzelnen Prozessschritte oder Zutaten einfach auch wirklich dann am Endergebnis dann beisteuern.
Und wir sind jetzt live dabei, wie du das quasi mit dem New England IPA machst?
Genau, also Pale Ale, aber ja, genau. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein
gut,
sehr
ja, gut, du hast jetzt, achso, du willst, okay, du willst dann auch später quasi das im Pale Ale-Bereich lassen.
Also, nee, also ich möchte auch natürlich nochmal irgendwann New England IPA brauen, aber ja. Ich dachte halt, ich habe lange kein Pale Ale mehr gemacht. Ich habe dieses Jahr kein einziges gemacht, außer bei einem Braukurs, wo ich das Rezept geschrieben habe, und die haben es halt gebraut. Ja, deswegen Pale Ale ist halt eigentlich, Pale Ale geht immer.
Aber Kaschmir ist auch ein bisschen underrated, oder?
Brutal, ja, voll. Also schön, dass du das sagst.
Ja, also geht mir nämlich auch so. Ich habe auch schon mal mit dem gebraut und fand den auch super cool. Du hast jetzt einen Single Hop. Kannst du es schon beschreiben? Oder willst du es noch nicht beschreiben? Willst du es in der nächsten Folge machen?
Doch, also ich kann schon ein bisschen was dazu sagen. Also beide Biere sind mehr ähnlich als unterschiedlich, obwohl ich die, wie gesagt, einmal mit der Voss Quaik von Lallemand und einmal mit der Framgarden, mit der originalen Farmhouse-Kultur vergoren habe. Das mit der Framgarden ist halt nochmal so ein bisschen fruchtiger, so mehr so Richtung tropische Früchte, und das mit der Voss eher so, ja, so Zitrusfrüchte, also Orange zum Beispiel. Das passt auch eigentlich so zu dem
gut, Profil.
Genau. Der Kaschmir-Hopfen ist halt auch sehr, sehr, sehr fruchtig, hat halt so auch wohl so Maracuja-Ananas Noten vor allen Dingen. Und ich dachte mir halt, hey, wenn ich das mit einer fruchtigen Quaik kombinieren würde, könnte das ganz gut passen. Und also der Kaschmir, der wird jetzt echt so einer meiner neuen Lieblingshopfen, glaube ich. Also Kaschmir Simcoe möchte ich gerne mal ich bin übrigens an Simcoe Cryo Hopfen jetzt kürzlich dran gekommen. 200 Gramm.
Sehr geil.
Und Kaschmir und Simcoe zusammen, also ich muss jetzt dann erstmal wieder gucken, wo ich Kaschmir herkriege, aber also es gibt, glaube ich, wenig Händler in Deutschland, die den haben. Aber
Kaschmir und Simcoe. Gut, in Deutschland sowieso. Also, mir fällt der Maltmiller ein, also langsam.
Ja, Strata haben wir auch nicht. Brew One gibt's auch nur irgendwie bei wenigen Shops. Das sind so, Talus ist jetzt wohl eine ganz neue heiße Hopfensorte, die jetzt wohl im Kommen ist. Habe ich heute noch und gestern noch gehört.
Nein, dieser krasse Bitterhopfen, oder ist es ein anderer?
Nee, der macht wohl auch nochmal so Richtung Erdbeere wohl. Erdbeere, tropische Früchte.
Okay. Ich hatte mit einem Hopfen gebraut, der so ähnlich ist.
Oder
ich
weiß es auch nicht. Inkognito gibt es auch noch zum Beispiel. Ja. Der ist auch noch im Kommen. Ja. Ich bin auf jeden Fall wieder begeistert. Sind auch schon wieder 2 Liter weg oder so vom Keg, glaube ich. Und das mit dem Vergären im Keg hat halt auch super geklappt. Ich denke mal, da werden wir noch mal eine eigene Folge über so Thema Druckvergärung, ne? Und dann kann ich noch mal also machen und dann kann ich noch mal wirklich genau darauf eingehen, wie das jetzt funktioniert hat für mich. Ich bin ja auch noch am Erfahrungen sammeln. Das war der erste Sud. Ist auch nicht alles perfekt gelaufen, aber ja. War sehr einfach, man muss nicht mehr abfüllen. Man hat schon abgefüllt beim Brauen. Das ist super geil.
Das stimmt natürlich. Und was auch dann noch mal offen wäre als Thema, ist die Gegendruckabfüllung in Flaschen zum Beispiel. Ne?
Oh ja.
Das ist auch so ein Thema, wo ich auch so viele Fragen auch immer kriege. Da wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man noch mal so eine Folge drüber macht. Aber ja, das ist dann halt eine eigene Folge einfach. Ja. Das ist auch so vielschichtig und so nicht kompliziert, aber man kann halt einfach viel falsch machen und deswegen, da müssen wir uns auch nochmal Zeit nehmen und eine eigene Folge drüber machen.
Ja, auf jeden Fall. Also, naja, dann hast du ja schon, du hast ja bei den Gegendruckabfüllen, dann kannst du irgendwie so ein Ding selber zusammenschustern, du kannst dir eine Biergarn, du kannst dir den Tap-Cooler, Counter-Pressure-Filler, du kannst dir den vom Craft-Hardware kaufen, du kannst es quasi einfach so, ja, wie soll ich sagen, einfach mit einem Schlauch irgendwie und dann noch mit so einem Gummistopfen und dann also so Pseudo-Gegendruck irgendwie abfüllen. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Ja, da brauchen wir eine eigene Folge für. Die wird wahrscheinlich auch wieder länger als geplant.
100 Pro. Genau, das merke ich jetzt schon, ja.
Nee, und ansonsten habe ich jetzt noch ein bisschen Reis gekauft. Ich möchte jetzt demnächst mal ein Bier mit 45% Reis machen, Lager, wahrscheinlich irgendwie sowas Richtung American Lager. Mal gucken, wie das wird. Also dann auch tatsächlich nicht mit einer Quaik. Da nehme ich schon eine Lagerhefe. Mal gucken, bei welchen Temperaturen. Du hast es ja schon mal kurz angetriggert. Du hast ein schönes Bier zum Verkosten bekommen. Willst du das mal aufmachen?
Ja, also es ist offen. Es ist offen. Zur kurzen Erklärung. Ich habe zum Geburtstag eine Kiste Bier geschickt bekommen von einem Kumpel. Also Kaufbier. Und er weiß, dass wir diesen Podcast machen. Hört sich auch immer diese quasi ersten Rubriken an, bis es dann nötig wird. Dann macht er aus. Und wir hatten ja aufgerufen, dass ihr uns Bier schicken sollt, weil die Vorräte zur Neige gehen. Und das könnt ihr auch weiterhin tun. Sehr gern. Wir freuen uns drauf. Und er hat unbedingt gedacht, okay, er braut nicht selber, aber er schickt mir jetzt auch mal was. Und er hat sich irgendwas ausgesucht. Ich nehme an, dass es halt ein bisschen abgefahrener ist und will jetzt mal gucken, wie ich damit umgehe. So.
Ja, hau raus, Paul. Ich bin.
Also, es ist schon mal. Es ist nicht ganz schwarz. Ich würde sagen, es ist so ein.
So wie so ein Düppel ungefähr, ne?
Von der Farbe. Ja, genau. Also, so ein ganz dunkles Kastanienbraun oder so. Relativ.
Wahrscheinlich so wie so ein Porter von der Farbe ungefähr. So ein dunkles Porter.
Mhm. Okay, es riecht. Es riecht fast gereift, würde ich sagen. Es hat so einen holzigen Ton. Holzig. Vanillig, so dunkle Früchte, Pflaume, so diese Klassiker, die einem in die Nase steigen, wenn das so ein. Ja, okay. Honig definitiv oder so karamellig süß, würde ich es beschreiben. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck.
Prost. Paul mögen.
Aber richtig. Geil, boah, das wärmt aber richtig. Das merkst du richtig, wie das runterwandert. Okay, also das hat ein paar Umdrehungen. Bin mir jetzt nicht mal unbedingt sicher, ob das wirklich ein fassgereiftes Bier ist, so vom Geschmack her. Also es riecht erstmal so ein bisschen so, aber ich würde es Richtung Quadruppel oder sowas, also so in die belgische Ecke schieben, so ganz leicht.
Okay, hast du denn, also riechst du denn auch dieses phenolisch-fruchtige vielleicht?
Nee, phenolisch würde ich es jetzt nicht beschreiben, wirklich. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen überlagert wird, aber so diese Fruchtigkeit, ja, also diese, ich würde sagen, vielleicht Kirsche, Pflaume, rosinig ein bisschen. Okay.
Sieht auf jeden Fall gut aus von hier. Schaum ist aber relativ instabil, ne?
Der war ganz gut am Anfang, aber dann, man sieht auch, ja gut, man sieht es jetzt bei dir, die Kamera ist ein bisschen schlecht, aber es läuft halt auch sehr, sehr ölig am Glasrand runter. Mhm. Also er hat schon einige Drehungen, das sieht man schon. Ja, also ich würde es Richtung Quadruppel schieben. Ich glaube nicht, dass es ein Imperial Stout oder sowas in der Richtung ist, weil das so samtig weich ist. Und auch sowieso, also kaum
Röstaromen.
Kaum Röstaromen und Röstbitterat. Also weißt du, so, sonst hast du ja immer noch so, so ein bisschen, kommt es ja schon von hinten so durchs Knie, auch wenn das, auch wenn das gut eingebunden Knie. Ist. Nee,
du also ich würde Richtung. Raus.
Mega gut, aber kann sein, wenn ich jetzt die Flasche austrinke, nachdem wie groß die ist, dass du alleine fertig machen musst.
Ja.
Das steckt mir echt direkt in den Kopf, ey.
Ich habe ja auch noch von dir den Vesti-Klon hier stehen mit Wachs. Oh, Alter, du bist echt, das ist unfassbar, was du für ein guter Brauer bist. Das muss man halt echt sagen. Ich finde das halt so krass. Ich meine, ne, das Basilikum-Bier war jetzt definitiv nicht eins meiner Lieblinge, aber alter Schwede, der Vesti-Klon, also der wärmt mich nicht nur von innen, sondern auch in meinem Herzen.
Ach Dave, ich kann mit solchen Komplimenten so schlecht umgehen, aber ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr begeistert von meinem Vesti-Klon. Also der schmeckt mir auch gut.
Das darf so echt sein.
Irgendwie, so ganz leicht, erinnert mich das auch ein bisschen. Also es kommt nicht an meinen Vesti-Klon ran, wer weiß, was es ist, vielleicht liege ich auch voll daneben. Aber geht schon so in die Richtung. Das Holzfassgereifte würde ich, glaube ich, wieder streichen. Ich glaube, das hat mich einfach daran erinnert. Das war so ein bisschen direkt da, aber ich glaube, nee, es reicht mir nicht für, also wenn dann, naja, egal, ich hole jetzt mal die Flasche, ich schau mal nach. Ich bin jetzt auch ein bisschen heiß, was es ist.
Ich auch.
Siehst du das?
Mhm.
Also,
was auf jeden Fall eine Flasche.
Ja, das ist so eine 07er, da war auch ein Korken drin, das sieht man hier oben. Das ist nicht so ein Verschluss für, Alter. Okay, steht schon mal Barrel Age drauf. Sierra Nevada.
Oh.
Trip in the Woods, Barrel Age Series.
Kannst du mir das mal in die Kamera halten?
Es ist ein Quadruppel.
Sierra Nevada macht sowas?
Krass, habe ich auch noch nicht gesehen. 11,7%. Ein Rum Barrel Aged Quadruppel.
Ach du Scheiße.
Boah, krass.
Alter, also da hätte ich jetzt auch gerne einen Schluck von, muss ich ja schon ganz ehrlich hier gestehen.
Also, ziemlich geil. Vielen Dank, Max, für dieses geile Bier, muss man echt mal sagen. Ich habe das noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Zeig mal die ganze Flasche bitte auch mal ins Handy, weil da sehe ich es besser.
Achso, warte, hier?
Nee, das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe jetzt tatsächlich ein paar Barrel-Aged-Sachen von denen in letzter Zeit gesehen, aber das habe ich noch nie gesehen. Kannst du mal gucken, wer das importiert?
Also es kam auf jeden Fall, es kam vom, Craft Beer Store, doch, Craft Beer Store, genau.
Okay.
.com oder .de ist das, glaube ich, sogar, ne?
Ja. Ich glaube schon.
Ja. Nee, es steht nichts weiter.
Mann, das sieht echt geil aus. Also ein Quadruppel, echt. Ich habe letzte Woche Samstag war ja ab 12 Day. Das fand ich sehr interessant. Also von St. Bernardus, die saß ab 12 ist ja auch deren, ist ja eigentlich das war so ein geiler Livestream. Packen wir in die Shownotes. Solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen, wenn ihr an Weihnachten mal ein paar Tage Zeit habt. Da gehen die nämlich wirklich auf die Geschichte ein, auch auf dieses Gerücht mit Westfleterin, dass es ja eigentlich dasselbe Bier ist. Und ich kann schon mal da spoilern, es ist bis 19, also es ist eigentlich immer noch das gleiche Bier, wobei heutzutage jetzt Westfleterin wieder mit einer anderen Hefe arbeiten, angeblich mit dem Westmalle-Stamm. Und ja, das ist auf jeden Fall. Ja,
das sind so geile Mythen und Geschichten und so weiter. Da könnte ich auch ewig zuhören. Vor allem, wenn du dir noch so ein Bierchen dazu aufmachst und das ein guter Typ erzählt, der wirklich so, weißt du, schön erzählen kann.
Die haben,
zuhören. Der könnte mir eine Story nach der anderen erzählen. Aber
ja, eben,
mega cool, muss ich mir auch reinziehen. Ich habe das auch noch nicht gesehen.
Die haben dann halt auch noch irgendwie so ein. Genau, die haben auch noch so einen belgischen Eintopf irgendwie, so einen Rinder-Eintopf, irgendwie so ein Stew halt gemacht und. Keine Ahnung, auf Flämisch dann halt auch noch so ein bisschen erzählt und ich liebe ja so halt die niederländische oder flämische Kultur so ein bisschen halt auch. So, das ist schon, das war schön, ey, das war ein richtig schöner Abend. War wirklich spannend. Ja, und jetzt habe ich auch tatsächlich echt Bock bekommen, so ein schönes Bier mal wieder zu brauen. Ich habe das echt, vielleicht schickst du mir mal dein Rezept rüber. Ich möchte mir das mal gerne mal anschauen von dem Vesti-Klon.
Ja, klar, mache ich. mache ich. Ich finde, ich bin echt immer noch begeistert, weil ich ja das auch dieses Fassgereifte wieder gestrichen habe. Aber ergibt für mich jetzt auch Sinn, weil es einfach ein Rumfässer waren anscheinend. Und ich glaube, das Holzige wird gar nicht mal so unterstützt, aber eben dieses Likörige, weißt du? Also das ist in Englisch heißt das Liquorice, ne? Also dieses, dass das so ein bisschen alkoholischer und ein bisschen öliger und so schmeckt. Also mega cool. Also das ist echt ein geiles Bier, muss ich sagen. Bin ich echt begeistert.
Ja, jetzt wo du das Thema Holz angesprochen hast, unser Sponsor Hopfen und Mehr hat ein paar schöne Produkte aus Holz jetzt so passend auch zu Weihnachten reinbekommen. Ich denke mal, die werden jetzt nicht vor Weihnachten bei euch ankommen, aber wäre ja trotzdem vielleicht eine tolle Geschenkidee. Zum Beispiel haben die jetzt ganz neu so Bierglasdeckel. Also es ist quasi einfach so eine Abdeckung für euer Glas im Sommer, vor allen Dingen, wenn dann halt irgendwie ja ungewünschte Gäste in euer Bier reinkommen und euch das leckere Bier wegtrinken. Gibt es da ein paar schöne Motive halt auch, die sind dann von oben noch mit, ja, wirklich mit Gravur dann gemacht, zum Beispiel kein Bier vor vier oder oh, schon Bieruhr, also von daher, das finde ich schon irgendwie, ja, oder I wish you a beer, also super, finde ich cool. Also ich glaube, so jemand, der gerne einfach Bier trinkt, der muss ja nicht mal Brauer sein, ne, sondern jemand halt einfach nur, der Bier trinkt, der wird da sicherlich Bock drauf haben. Ansonsten haben die auch noch ganz schöne Bierhumpen und Bierkrüge aus Holz. Aus Kirschholz zum Beispiel, in verschiedenen Formen halt auch. Da könntet ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
Das ist schon geil, ne? Aus Holz.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt tatsächlich auch einen Holz, also so einen Bierkrug bestellt, nicht aus Holz, sondern aus Ton, also wirklich Keramik, voll cool, freue ich mich auch schon drauf. Aber Holz hat natürlich halt auch irgendwie schon was für sich, finde ich auch. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, das ist zwar alles cool, aber ich möchte irgendwie zum Beispiel mein Maischepaddel mal verzieren, dann gibt's auch dieses Brandmalkolben-Set, mit dem ihr zum Beispiel halt auch nochmal wirklich in Holz ja einfache Motive und Beschriftung dauerhaft einbrennen könnt. Und da halt auch mit unterschiedlichen Farben, Spitzen und Stempeln arbeiten könnt. Die sind alle in diesem Set dabei. Vielleicht ist das ja auch nochmal so ein kleines Gimmick, um eure Holz Produkte in eurer Brauerei oder im alltäglichen Leben nochmal zu finden. Genau. Ja, schaut da mal rein. Gibt auf jeden Fall ein paar coole Sachen gerade bei Hopfen und Mehr. Also deutliche Empfehlung.
Ja, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil zum Thema Kegging und ja, freuen uns drauf. Wir hören uns ja im Prinzip bald wieder und zwar zur Weihnachtsshow. Mhm.
Oh ja, da gibt's auf jeden Fall von uns beiden eine sehr, sehr geile Geschichte. Also das ist echt, wir haben das sogar gefilmt und ich habe mir das jetzt vor kurzem wieder angeguckt beim Schneiden und ich dachte so, Alter, also ich habe Tränen gelacht beim Schneiden. Das ist, ja, und auch ein bisschen wehmütig war ich auch, aber ja, das war
ein
schöner Tag.
Ja, es ist auch ein bisschen traurig, aber im Nachhinein kann man dann irgendwie doch drüber lachen, ja.
Ja, genau, deswegen also viel Spaß bei der Folge auf jeden Fall von uns beiden. Dann kommen wir jetzt mal zur Deluxe-Ausstattung. Also wir waren ja jetzt quasi so bei der Minimalausstattung, haben wir jetzt schon mal gesagt, ein Keg-Zapfer und Direktzapfadapter, Gasquelle, bisschen Werkzeug, also vor allen Dingen halt eben so einen Schrauben, also Schraubenschlüsselsatz, wäre halt ganz praktisch eigentlich mit verschiedenen
Größen. Den braucht ihr vor allen Dingen, ne? Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil der NC-Kegs. Das passt nicht immer hundertprozentig, ne? Habe ich da irgendwie gehört. Der Schraubenschlüssel, der auf das eine NC-Keg passt, der muss nicht unbedingt auf das nächste passen, ne? Das ist immer so ein bisschen.
Genau. Also iKegger hat, glaube ich, ein kleineres Maß und die normalen NC-Kegs wieder ein bisschen größer, obwohl es halt eigentlich dasselbe System ist tatsächlich.
Genau. Also da muss man so ein bisschen gucken, dass man einfach die richtigen Werkzeuge da hat. Das ist wirklich ein bisschen entspannter bei mir. Also da hast du halt wenn du sogar eine Überwurfmutter nutzt, dann kannst du das ja auch mit einem großen Schraubenschlüssel lösen oder mit einer Rohrzange oder was auch immer. Dann hast du ja diese Ecken zum Angreifen quasi.
Genau.
Oder ansonsten hast du eben, je nachdem, was du hast, CO2 oder Bier, deine Schraubenschlüssel, die da dran sitzt, das passt eigentlich immer. Also das Problem hast du da auf jeden Fall nicht. Das kann man sagen. Und muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich es nicht hundertprozentig weiß. Man hat ja auch ein Gewinde jeweils an diesen Push-Fittings im CAG, oder? Also man hat ja quasi...
Ach, du meinst an den Steckkupplungen?
Genau, an den Steckkupplungen hast du ja, die sind ja aufgeschraubt, oder?
Warte mal, also die Ventile sind halt tatsächlich, die Kecks haben einen Gewinde, wo du dann halt eben mit dem Schraubenschlüssel dann halt die Ventile dann quasi reinschrauben kannst, genau.
Genau, das meine ich, ja, genau. Ja. Also da muss man auch immer mal, hast du ja vorhin gesagt, ne, lösen und sauber machen und ein bisschen nachgucken, okay. Ja.
Ab und an, also ich sag mal, was ich so gehört habe, einmal im Jahr, keine Ahnung. Hm. Ich würde es halt ab und zu mal machen, aber ich habe es bis jetzt, glaube ich, auch erst einmal gemacht oder so und naja. Genau, und dann halt eben den Druckminderer. Also das ist halt die absolute Minimumausstattung. So, jetzt habe ich ganz viele Sachen mir aufgeschrieben, wo man natürlich halt, also mehr machen kann man halt immer, das ist wirklich so. Aber wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, bräuchtet ihr natürlich mehrere Cakes. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, erstmal zum Beispiel ein großes Cake, irgendwie dann nochmal ein kleines Cake zum Mitnehmen, beziehungsweise ein Growler zum Beispiel, die halt eben von iCake diesen Temperatur isoliert und halten, ich habe selber so ein Ding, bis zu, keine Ahnung, 7-8 Stunden Minimum das Bier kalt. Also ich habe das Ding schon ganz oft am Bodensee mitgenommen. Sonntags, mittags irgendwie Gas gegeben, 4 Liter und dann abends mit Sonnenbrand und keine Termine leicht einsitzen, nach Hause gegangen.
Ja, aber das ist auch das Coole, wenn du dir so einen Eye-Kicker, egal in welcher Größe, dann holst, da und du hast die NC-Kick-Ausstattung, ja, dann passt das halt auch. Dann drückst du das um und das ist überhaupt kein Thema. Wenn du dann halt versuchst, von Flachfitting oder von irgendwas anderem da drauf zu kommen, ist es halt schon schwieriger dann. Ja. Und es gibt 5 Liter Flachfitting-Kicks, aber die sind super selten. Und falls Kosten jemand eins halt zu verkaufen auch hat, soll er Bescheid sagen, ich nehm's. Weil das ist echt, da kommt man echt nicht so leicht ran. Das ist schon cool. Bei euch ist das schon cool.
Genau, und jetzt gibt's halt auch tatsächlich diese isolierten Growler halt auch als in der Form von Keks. Also von daher, da kommt jetzt auch, ist eine schwarze Version rausgekommen. Mhm. Da kommt jetzt demnächst eins zu mir, da freue ich mich schon sehr drauf. Das sieht schon ziemlich sexy aus.
Soll's auch ein YouTube-Video geben auf deinem Kanal, ne?
Boah, stimmt, ey, das wollte ich das eigentlich, genau.
Pfeifen die Spatzen vom Dach. doch, so ist es.
Ja. Nee, tatsächlich, ich habe 2 Videos gemacht, ein Jahr Erfahrungsbericht mit meinen Eye-Kickern und einmal halt quasi, wie man das Ganze, was wir auch noch später machen oder besprechen werden, abfüllen, karbonisieren, umdrücken, zapfen, reinigen halt auch so ein bisschen. Da werde ich aber nochmal ein zweites Video halt auch machen, um nochmal so ein paar andere Methoden anzusprechen. Genau, also packen wir in die Shownotes. Ist auch tatsächlich eins der bestlaufendsten Videos auf meinem Kanal. Also es gibt ein paar, die haben noch mehr Klicks, aber das ist trotzdem schon echt, dafür, dass es erst ein paar Monate alt ist, läuft schon wirklich gut. Genau, also das ist auf jeden Fall eine coole Erweiterung, weil wie gesagt, dann könnt ihr halt auch mal so ein Growler irgendwie einfach mal nur, weiß nicht, es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben ja, keine Ahnung, ein Riesenhaus und haben dann vielleicht auch keine Lust, abends dann noch irgendwie in den Keller zu laufen und an das große Keck zu gehen und sich da eins zu zapfen. So, dann kann man das Ganze natürlich auch so machen. Man kauft sich halt irgendwie noch so ein kleines Keg, egal, muss ja nicht Eye-Kegger sein, es gibt auch andere Hersteller, die das machen. Und kann sich dann halt einfach so ein 5-Liter-Keg nochmal oben in so einen Haushaltskühlschrank irgendwie reintun oder so ein 2-Liter oder so. Und das reicht ja wirklich für die Feierabendhalbe, ne? Oder 2, 3 reicht das ja locker. Also deswegen habe ich mir zum Beispiel halt auch so ein kleines Keg nochmal geholt, damit ich, weiß nicht, wenn ich mal irgendwie zu faul bin, nicht laufen muss, so nach dem Motto.
Vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer zu laufen.
Ja, genau. Nein, also ich weiß auch nicht. Damals war das noch eine andere Situation, aber mittlerweile ist es jetzt, ja.
Nein, ich verstehe das voll. Also ich habe so einen Teil noch nicht, aber ich habe schon mega oft drüber nachgedacht. Also mir so ein kleines Keck noch zu holen, einfach nur um's in der Wohnung irgendwo zu platzieren oder so und abends nochmal so ein Bierchen zu zapfen, ist schon cool. Wenn die dann auch noch isoliert sind, dann kannst du die halt auch aus dem Kühlschrank nehmen und auf den Wohnzimmertisch packen, Fernsehen gucken und dir ein Bierchen zapfen. Genau. Perfekt. Also ich finde das super cool.
Und das Ganze funktioniert halt auch wirklich ohne Strom und braucht halt einfach nur echt so einen kleinen Druckminderer, eben wieder eure CO2-Quelle und einen Zapfhahn. Und der Direkt-Zapfhahn-Adapter, der ist ja meistens dann schon in so einem Set dabei. Genau, also das ist auf jeden Fall, finde ich, war eine richtig coole Idee, eine coole Erweiterung und hat mir halt echt, also schon viele schöne Zeiten bereitet, so das Ganze. Dann könnt ihr natürlich halt auch, was Druckminderer und Zapfhähne angeht, aufrüsten. Es gibt ja auch bei Zapfhähnen, ganz kurz nur, es gibt normale Zapfhähne und es gibt diese Forward-Sealing-Zapfhähne, also diese und Kompensator-Zapfhähne. Forward-Sealing heißt halt einfach, dass quasi keine Bakterien und so weiter halt eben vorne sich irgendwie im Zapfhahn bilden können. Wie das Ganze genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht weißt du da ja mehr.
Ja, es schließt quasi in dem Zapfhahn anders.
Okay.
Darum geht's. Also du hast quasi wirklich das komplette Bier hinter dem hinter dem Zapfhahneingang. Wie heißt denn dieses Teil, dieser Schenk auf Englisch?
Ah ja, genau, der Adapter.
Genau, und da drin bleibt es auch, also quasi wie in der Bierleitung, verlängert in der Bierleitung, da drin bleibt es auch. Das ist echt ein cooles System, kann man sich auch angucken. Gibt es auch so ein paar Videos drüber. Was du jetzt angesprochen hast, die normalen Schankhähne, also Kolbenschankhähne, die würde ich eigentlich keinem empfehlen, weil damit kriegt ihr einfach kein vernünftiges Zapfergebnis. Die sind eher dafür da oder waren früher dafür da, wenn eure Bierquelle im Keller steht.
Bierquelle, die.
Ja, wenn ihr
der Bierbrunnen.
Das gibt's ja immer noch so Kneipen, wo du runtergehen musst in den Keller und da einen Fasswechsel machen musst und eine lange Bierleitung hast, dann kannst du das wirklich, wenn du dich auskennst, kannst du den Druck so einstellen, dass es oben am Kolbenschankhahn super entspannt rausläuft. Und genau. Du einfach wirklich quasi den Hebel rumlegst und das Bier läuft einfach raus mit quasi in einem ganz entspannten Druck, ohne dass zu viel drauf ist. Genau, ja. Ohne viel Schaum. Das ist super. Aber das würde ich keinem empfehlen, so ein Ding zu kaufen. Die sind ein bisschen günstiger als Kompensatorhähne, aber die Kompensator haben halt auch ihre Daseinsberechtigung, definitiv.
Genau, also ich habe zum Beispiel diese Intertap Stainless Steel Flow Control Zapfhähne, die sind super, die gibt's jetzt auch irgendwie, glaube ich, von anderen Herstellern, da gab's ja so einen Patentstreit, habe ich diese ganze Thematik gar nicht verstanden, weil der eine sagt so, the one say so und the other say so.
Ja, also ich habe es mir auch nicht richtig durchgelesen, aber ich glaube, Intertap hat irgendwie dieses Patent verloren oder sie hatten das nie wirklich und haben da irgendeinen Rechtsstreit verloren. Auf einmal gibt's irgendwie Zapfhähne, die genauso aussehen wie die von Intertap.
Und genau, von Kecking oder so. Drauf.
Ja, genau, das ist echt witzig. Also wichtig für euch ist einfach nur, wenn ihr euch einen Zapfhahn kauft, würde ich immer darauf achten, dass so ein kleiner Hebel an der Seite ist und dann wisst ihr einfach, dass ein Kompensator-Schankhahn und damit könnt ihr einfach nochmal einstellen, wie die Fließgeschwindigkeit des Bieres oder die könnt ihr damit einstellen. Das ist einfach super interessant, weil sonst, wenn ihr den Kolben-Schankhahn aufmachen würdet oder eben ein ohne Kompensator, dann würde das Bier einfach so, wie es in der Leitung mit dem Druck da drin ist, so ins Glas schießen und dann hast du einfach innerhalb von 2 Sekunden ein Glas voll Schaum.
Eben. Also es kann funktionieren, aber gerade wenn ihr zum Beispiel mit so einem mobilen Zapfsystem da irgendwie unterwegs seid, mit so einem Mini-Keg, das Fass ist halt geschüttelt, es steht halt nicht still, es wird wahrscheinlich irgendwann ein bisschen wärmer werden. Ihr macht euch das Leben echt deutlich leichter, wenn ihr da mit einem Kompensator-Zapfhahn arbeitet. Der kostet mal 30 Euro mehr oder 20, aber glaubt mir, das sind die 20 Euro, die ärgern euch hinterher, dass ihr die nicht doch ausgegeben habt.
Genau, und ihr kauft es dann eh.
Ja, eben. Letzten Endes kauft ihr das eh und dann habt ihr mehr Geld ausgegeben. Ja. Das ist wirklich so gut gesagt. Genau, und Druckminderer könnt ihr natürlich halt auch wieder eben die mit 2 Manometern kaufen, wo ihr halt auch den Fassdruck sozusagen, also beziehungsweise den CO2-Quelldruck sehen könnt. Das macht halt gerade bei diesen großen CO2-Flaschen Sinn und ist halt einfach auch ein schönes Tool, um das Ganze überwachen zu können. Tatsächlich mein Druckminderer, den ich jetzt für den Kegerator habe, das ist dieser von Kegland, dieser MK4, glaube ich. Der hat sogar ein eigenes Entlüftungsventil, was ziemlich praktisch ist, wo ich auch so dachte, er ist okay. Aber der hat ein Entlüftungsventil, zum Beispiel für Kegs, die kein Entlüftungsventil haben. Ne?
Also Hab ich mittlerweile auch, ja. Das könnte man so nutzen, genau. Also das finde ich auch
zum Beispiel.
Ganz witzig. Also man bräuchte dann dafür eigentlich nicht unbedingt den das Spundventil, um Druck abzulassen. Aber ja, es ist natürlich, also für mich ist es komfortabler, das über das Spundventil zu machen. Aber ja, die gibt es auch mittlerweile.
Dann könnt ihr natürlich auch noch, also ein Spundventil gibt es halt auch für NC-Keks. Packen wir auch mal eins mit in die Shownotes. Das nutze ich zum Beispiel ganz gerne beim Umdrücken. Da stelle ich dann quasi einfach halt ein, wie viel Druck sozusagen abgelassen werden soll. Das Ganze läuft quasi im Prinzip, wie soll ich sagen, analog. Also das heißt, ich drehe halt einfach das Spundventil drehe ich dann halt einfach ein bisschen auf. Und wenn ich es zischen höre, ganz leicht, dann weiß ich, okay, es wird halt permanent ein bisschen Druck abgelassen, aber nicht zu viel, dass dann halt wieder zu viel sozusagen Kohlensäure verloren geht, also beim Umdrücken. Aber Umdrücken erzählen wir auch nochmal ganz kurz gleich, wie das funktioniert. Spundventil ist halt auch dafür gut, um zu spunden. Spunden heißt halt einfach nur, ihr stellt halt quasi mit dem Spundventil einen gewissen Druck ein und alles, was an Druck sozusagen an CO2 mehr produziert wird, von der Hefe zum Beispiel, wird halt abgelassen. Aber es kann auf der anderen Seite kein Sauerstoff reinkommen. Das heißt also, es ist quasi so eine einseitige Membrane. Genau, und die ist halt eben quasi zum Grünschlauchen, zum Umdrücken und so weiter, ist dieses Spundventil halt wirklich praktisch.
Da gibt's auch, ich glaube auch von Keckland, bin mir nicht sicher, für NC-Keks so ein ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt, doch, es ist, glaube ich, auch ein Spundventil, wo du, wenn Flüssigkeit reinkommt, das macht dann zu.
Und ja, es ist ein Rückschlagventil.
Genau, das finde ich auch ganz cool, weil bei mir ist es so, ich fülle ja aus dem Unitank in Keks und ich habe da 30 Liter drin und ich überwache quasi mit einer Waage, wie voll das Kek ist. Ne? Und da wäre es natürlich auch cool, wenn man
Weißt du, weiß ich, was du meinst. Jetzt, das ist ein anderes.
Genau, wenn wir jetzt sagen,
Flowstopper von, genau, so heißt es zum Beispiel bei Eikiger.
Ja, genau, das finde ich schon ziemlich cool, wenn man das jetzt an den CO2-Ausgang packt, das Keg voll ist und dort, das ist so ein, das sieht aus wie so ein kleine.
Ja, so ein Bällchen Glas, irgendwie, was dann, genau.
Ja, genau, das wird dann, das Bällchen schließt dann quasi einfach den CO2-Ausgang und damit auch den ganzen Fluss. Und dann weißt du einfach, okay, das Ding ist voll, kannst du abmachen und das nächste dranhängen. Das finde ich echt ganz cool. Also so gerade für die Deluxe-Version finde ich das echt nicht schlecht. Je nachdem, ob das natürlich Sinn macht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einem, was ist eine normale Größe, NC, 19 Liter?
19, also es gibt 19 und 18 und 9 und, ja 9 Liter halt.
Genau, eigentlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von einem 19 Liter in einen 9 Liter Cake umdrückst, weil du willst es mitnehmen zu einer Party, brauchst du halt quasi, dass die eben nicht auf eine Waage stellen oder so, packst du so ein Ding dran, wenn es voll ist, ist es voll und dann ist Schluss und dann kappst du die Quick Connects, fertig.
Ja, genau, das packen wir mit in die Shownotes. Das ist tatsächlich ein Add-on für so ein Spundventil, nämlich dieser Flowstopper, so heißt der zumindest so unter dem Begriff kenne ich. Das ist wirklich cool. Ja. Ich muss meinen noch zusammenbauen. Ich habe den tatsächlich schon seit ein paar Monaten da liegen.
Hast du den? Ja, cool.
Ich habe das. Ja, ich muss es nur einfach mal jetzt fertig machen.
Ich finde das mega cool, die Idee. Es ist super easy und simpel eigentlich, aber es
ich sehe schon, nächstes Jahr hat Paul doch NC-Keks, ey.
Oder ich habe alles so umgerüstet, dass ich einfach auf NC komme am Ende. Wie mit den Adaptern.
Ehrlich, ey. 300 Adapter oder so.
300 Adapter am Ende ist ein Flowstopper dran.
Genau. Dann kommen wir auch zum Thema Umdrückset, weil das haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Also im Prinzip ist ein Umdrückset, besteht das jetzt bei NC-Keks aus zwei Steckkupplungen, also zwei Biersteckkupplungen, weil ihr habt ja einmal die Bierleitung und einmal die CO2-Leitung und die Ventile sind tatsächlich leicht unterschiedlich, zumindest bei den normalen NC-Keks. Bei den Eikegern ist es so, ihr könnt da tatsächlich auch die CO2-Quelle zum Beispiel halt an den Bierpost anschließen, also da, wo halt das ist halt geil, weil wenn ihr damit zwangskarbonisiert, dann habt ihr das Bier wie so bei so einem Soda-Stream quasi, da strömt das CO2 sozusagen von unten hoch, weil das ja quasi erst durch die Bierleitung runtergeht. Und das habe ich zum Beispiel bei dem Red Ale gemacht.
Das kannst du bei Flachfittings halt auch machen, ne? Also dass du die CO2-Quelle an Bier anschließt und dann geht das durch den Bierdegen erstmal ins Bier quasi nach oben. Das kannst du auch machen, ja. Der ein oder andere empfiehlt das auch. Es geht natürlich schneller mit dem Karbonisieren.
Auf jeden
Nicht
Fall.
Umsonst macht es ja ein Soda-Stream so. Und ist im Prinzip, das ist echt im Prinzip analog. Du hast unterschiedliche Enden, sage ich mal, mit 3/4 Zoll und 5/8 Zoll, genauso wie dort. Aber bei den Eikeggern ist das natürlich, das wusste ich auch nicht, das ist cool, dass das passt. Wobei es natürlich auch irgendwie ein Sicherheitsmechanismus ist, wenn Bierleitung nicht auf CO2-Leitung passt.
Ja,
also, dass man sich da eben nicht vertun kann.
Genau, da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, ist mir eingefallen, das Rückschlagventil ist halt auch noch mal, würde ich auch, in der Deluxe-Variante auf jeden Fall nehmen, weil zum Beispiel gerade, wenn ihr so ein Mini-Keg halt im Liegen im Kühlschrank lagert und ihr trotzdem nicht jedes Mal euer CO2 halt abnehmen wollt, also euren Druckminderer mit der kleinen CO2-Kartusche, wenn ihr das Rückschlagventil drin habt, dann kann da quasi nichts passieren. Der Druckminderer kann nicht kaputt gehen durch das Bier, was halt eben in den Druckminderer läuft. Und ja, ihr seid halt einfach safe. Genau, und ansonsten ist so ein Umdrückset einfach nur, wie gesagt, diese zwei Steckkupplungen und mit einem Bierschlauch. Ich würde euch auch da empfehlen, nehmt da die Duo Pushtight Fittings oder John Guest Anschlüsse. Weil das ist echt, das hat mir, also bei meinem Kegerator und wie gesagt, bei dem ganzen Umdrückzeugs und so weiter, das macht so viel Sinn, weil sonst müsst ihr das, die Schläuche halt immer mit irgendwelchen, wie heißen die, diese Dinge nochmal, die habe ich gehasst, diese, die du quasi um so einen Schlauch drum machst, wenn du dann auf der Tülle bist.
Die Schelle.
Schelle, die ja, diese Schlauchschellen. Ich habe die nie hundertprozentig dicht bekommen. Das hat
da habe ich was Schönes für die Weihnachtsshow.
Oh.
Ich habe einen Schlauch in meinem Keller nicht mit Schlauchschellen gesichert. Das war mal ein richtig, richtig verheerend, aber
okay, hebt mir auf. Genau. Hebt dir das auf, genau. Und deswegen sind diese Duo-Push-Tight-Fittings halt so cool, weil im Prinzip wird auf die, also die meisten Tüllen haben ja halt auch eben so ein Gewinde bei den Bio- und CO2-Steckkupplungen. Und dann könnt ihr quasi diesen Adapter halt eben von diesem Push-Fitting auf das Gewinde draufschrauben und da dran dann einfach direkt so einen Schlauch reinstecken. Ist jetzt halt blöd zu erklären, ohne dass man sieht. Deswegen schaut euch das Video an. Da zeige ich das auch nochmal ganz kurz, wie das mit diesen Push-Fittings funktioniert. Und dann braucht ihr quasi nur den Schlauch reinstecken. Und wenn ihr dran zieht, kommt ihr nicht raus. Ihr müsst dann quasi erst wieder den Schlauch reindrücken und an dieser Kupplung sozusagen ziehen. Und dann könnt ihr den Schlauch wieder rausnehmen. Das ist, wie gesagt, echt schwer zu erklären. Aber das ist das Sicherste, was es gibt. Und ihr braucht nicht irgendwie, wie gesagt, mit Schlauchklemmen und hier und da und Adaptern und so rumzufummeln. Das ist so easy.
Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich war da auch ein bisschen skeptisch, weil das halt alles Plastik ist, was du da verwendest, auch die Adapter und so weiter, ob das wirklich hält. Aber ich bin echt ein John Guest-Fan geworden, habe auch ganz, ganz viel fest verlegt im Kegerator damit.
Ich auch.
Dann auch beim Unitank, beim Bright Tank. Das läuft alles über John Guest, weil das einfach super easy ist. Du kannst das schnell switchen. Es ist dicht. Du musst dir eben nicht Gedanken machen, ob du das Ding jetzt fest genug angezogen hast oder nicht. Du packst die Teile drauf, die Adapter, schließt die Schläuche an oder steckst die rein und fertig. Das ist echt super. Also und kannst sie halt auch mal schnell umswitchen, wenn du, weiß ich nicht, gerade Bierschläuche oder so, wenn du dann auf einen anderen Zapf fahren willst oder wie auch immer, das ist super, super easy gemacht. Finde ich gut, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Genau. Dann habe ich noch für die NC-Kegs halt auch ein richtig, richtig cooles Tool, womit ich auch in Zukunft gerne mehr rumspielen möchte, ist so eine Floating Dip Tube. Ein Schwimmer.
Das ist echt mega cool.
Also gerade wenn ihr zum Beispiel Wert auf klares Bier legt, ist das Ding eigentlich echt Gold wert, weil so ein Schwimmer kostet irgendwie, glaube ich, beim Douglas, also bei Craft Hardware im Shop irgendwie ein 20 oder so. Ihr müsst euch das so vorstellen, normalerweise...
Wollte ich gerade sagen, du musst es erstmal erklären, ja.
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr habt ja diesen Bierdegen, so eine Stahlleitung, oder bei den Eikegeln ist es tatsächlich ein Schlauch, der dann halt bis ans Ende des Kegs läuft, weil sonst könnt ihr ja kein Bier zapfen, ne? Sonst zapft ihr Luft. Mit CO2 dann, ist auch nicht schlecht, aber...
Also CO2.
Genau. Aber wenn ihr da Bier rauszapfen wollt, dann müsst ihr halt eben eins von diesen beiden Geschichten nehmen. Und das Coole ist halt eben an dieser, also beziehungsweise wenn ihr halt eben ein normales System nutzt, also so ein Degen, dann zapft ihr halt von unten das Bier. Und wie ihr wisst, über die Kälte sedimentiert ja die Hefe, Trub, alles, was halt irgendwie im Bier ist, sedimentiert ja dann. Und oben ist dann das klare Bier. So, und das ist natürlich Käse, weil dann habt ihr irgendwie unten erstmal trübes Bier, es wird dann immer ein bisschen klarer und dann irgendwann habt ihr klares Bier. Aber mit dieser Floating Dip Tube, genau, dann ist es leer. Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon ein, zwei Mal.
Genau, und das ist dann super ärgerlich, ja.
Genau, mit dieser Floating Dip Tube ist es halt so, also es, ich weiß nicht, Schwimmer irgendwie kann man das halt auf Deutsch nennen.
Schwimmer.
Ja, ne?
Schwimmer, ja.
Das ist im Prinzip dann auch wieder ein Schlauch, also ein Kunststoffschlauch, ein Lebensmittelechter, der an einer Kugel dranhängt. Und diese Kugel, ja, schwimmt dann sozusagen auf dem Bier und sorgt dafür, dass ihr quasi das Bier von oben abzieht oder zapft und dann sozusagen das klare Bier zapft und dann sozusagen, wenn es halt eben ja leerer wird, geht es dann halt einfach immer weiter runter und dann irgendwann seid ihr halt bei der Hefe und dann ist das Keg leer. Das ist halt ziemlich cool.
Das ist halt auch die Lösung für Leute, die im Keg mit Zucker nachgären wollen oder karbonisieren wollen, weil du hast ja sonst immer das Problem gehabt, dass du von unten quasi den ganzen Schlotz mit hochziehst, erstmal am Anfang und den ersten halben Liter oder mehr sogar vielleicht erstmal verwerfen kannst. Und deswegen haben ja die Leute zum Teil in den Kegs, wo sie nachvergoren haben, ihre Bierdegen gekürzt, damit die eben von weiter oben erst abziehen. Und bei dem Ding ist es halt so, wenn du das machst, dann ziehst du halt von oben das klare Bier ab und kommst dann am Ende erst zum Schloss und weißt dann, okay, jetzt ist das Keg auch fast leer. Es hat sich erledigt.
Ne? So. Ja, eben.
Und das ist halt eigentlich so eine simple Erfindung oder so eine simple Idee, die da umgesetzt wurde, die auch wenig kostet. Würde ich auch jedem empfehlen, der das vielleicht vorhat, weil damit sich dieses ganze, ich muss einen Degen kürzen und dann rumdrücken und dann habe ich das klare Bier im zweiten Keg. Das hat sich damit erledigt.
Also ich habe
für 20, 30 Euro erledigt.
Eben. Ich habe tatsächlich niemals eins von den beiden Sachen gemacht und hatte trotzdem relativ schnell klares Bier. Ich habe zum Beispiel mal mein Oslo Lares-Pilz, was ich im Sommer gebraut habe. Das war ja irgendwie nach 24 Stunden war es ja schon bei irgendwie über 80% scheinbar an Endvergärgrad. Und dann habe ich es einfach grün geschlafen, weil es immer noch am Gären war. Und ich dachte so, what the fuck? Und dann habe ich es tatsächlich gespundet, also quasi Grünschlauchen heißt einfach, das Bier, bevor es endvergoren ist, schon abzufüllen. Das solltet ihr nur in Kegs machen, bitte nicht in Flaschen, bitte, 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 bitte nicht in Flaschen. Ja, auch wenn ihr
auch in Kegs nur, wenn ihr euch auskennt,
macht das nicht, weil es ist super schwer reproduzierbar zu sein als Hobbybrauer und mal ist eure Hefe einfach mal ein bisschen langsamer, ihr füllt zu früh ab, das Ding fliegt euch um die Ohren, die Flasche, und ihr wollt ja nicht, wenn ihr, keine Ahnung, einem Kollegen eine Flasche schenkt und der will die gerade aufmachen, hält die vielleicht irgendwie vorm Gesicht und dann platzt das Ding. Sorry, also da würde ich nicht für gerade stehen wollen, vor allen Dingen wegen einem Hobby. Ja. Egal. Genau, also ein Grünschlauch und ein Keg ist aber kein Problem, weil da könnt ihr den Überdruck einfach ablassen durch das Spundventil. Die Kegs sind auf, ich weiß nicht, 10 Bar ungefähr Druck getestet. Ja,
da musst du schon wirklich sehr grün abschlauchen, damit es da
übertreibt. Ich glaube, das kriegst du gar nicht hin.
Aber trotzdem sollte man trotzdem wissen, was man macht, wenn man auch ins Keg grün abschlaucht.
Genau.
Man sollte auf jeden Fall wissen, wo das Sicherheitsventil ist.
Ja, genau. Und das habe ich dann aber tatsächlich gemacht und das hat gut funktioniert. Aber ich hatte dann natürlich dadurch, dass ich halt das Bier relativ früh abgefüllt habe, super viel Hefe in der Schwebe. So, und dann hat mir das irgendwann nämlich den Degen halt so verstopft, dass ich gedacht habe, ich habe das Bier überkarbonisiert. Weil ich habe das Bier nämlich tatsächlich dann noch damals ins Ruhrgebiet transportiert und dachte so durch die Fahrt, dass es geschüttelt. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe das kaputt gemacht. Und bis ich irgendwann, ich habe nämlich schon gedacht, dass es vielleicht die Hefe ist, aber ich habe dann quasi den Kompensator komplett aufgerissen, dass quasi das Bier mit voller Kanne rauskommt. Und es ist immer noch nichts gelaufen. Es kam nur Schaum raus. Und das war aber Hefe. Das war einfach nur die Hefe, die noch irgendwie sich wieder aufgeschüttelt hat. Krass. Und das ist halt so ein bisschen, da müsst ihr halt aufpassen. Aber nachdem das weg war, war das Bier super klar und mega geil. Also, das nur so zu dem Thema. Was ich auch noch ganz kurz anmerken wollte, ist der Erfinder von diesen, ich glaube nicht, oder vielleicht ist es nicht der Erfinder, aber ich denke schon, der hat dieses, von diesem Floating Dip Tube, irgendwie Clear Beer Draft System oder so. Und wenn du das Ding bei denen kaufst, kostet das 50 Euro. Und jetzt machen das quasi alle Hersteller nach und das tut mir irgendwie leid für den Typen wieder, aber...
Ja, das ist, wenn du dir halt kein Patent sicherst, aber ein Patent kostet halt echt ein paar Öcken. Aber du weißt halt oft vorher nicht, ob deine Idee der absolute Knaller ist und sich das lohnt, so ein Patent zu sichern, ne? Das ist es halt.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das ist halt nicht nur beim Keg, sondern halt auch zum Beispiel beim Firmzilla oder sowas, ist das halt ein cooles Add-on, ne? Es ist genauso im Prinzip, wenn ihr mit einem Bierheber das Bier von oben abzieht. So müsst ihr euch das ganz einfach vorstellen.
Ja, genau.
Genau. Okay, nächstes Zubehör, Hoptubes, habe ich ja schon mal ganz kurz gesagt. ist einfach super cool zum Hopfenstopfen, um andere Sachen in euer irgendwie Keck reinzutun oder in euren Tank eigentlich. Also die Dinger könnt ihr halt auch einfach, wenn ihr in Plastikeimern vergärt oder sonst was nutzen, weil dann braucht ihr nicht umschlauchen.
Dann brauchst du auch nicht irgendwelche Säckchen nehmen, wo du dir nicht sicher bist, sind die jetzt richtig sauber und so weiter. Da hast du halt Edelstahlgefäße, die du dann einfach da versenkst mit Gewürzen, mit, weiß ich nicht, Kakaonips, mit irgendwelchen anderen Sachen. Das ist super cool. Also die Dinger, die kosten halt auch nicht viel. Und
23 Euro. Brauchst
du dir, ja, vielleicht kann man auch nicht immer, es kann auch nicht jeder einen Cold Crash machen und sicherstellen, dass sich dann alles unten absetzt. Und wenn du das in die Dinger packst, die kannst du dann quasi einfach, kannst du einfach dein Bier abfüllen, abschlauchen, wie auch immer. Und die Dinger liegen dann drin, nimmst du raus, machst sauber, fertig.
Und die Hoptubes haben halt im Vergleich zu diesen Hopfensäckchen den Vorteil, dass die tatsächlich eine bessere Extraktion haben, weil man sagt ja halt, bei diesen Hopfensäckchen muss man ja viel mehr Hopfen nehmen, weil Studien ergeben haben, dass halt, wenn ihr da die gleiche Menge an Hopfen reintut, wie wenn ihr den Hopfenlose reintut, würde tatsächlich viel weniger zum Beispiel von diesem Linalool oder Geraniol oder so gemessen. Und deswegen, dementsprechend habt ihr halt einfach weniger fruchtige Aromen in eurem Bier, um das einfach zu sagen. Und bei diesen Hop-Tubes ist es halt wohl so, dass sie halt einfach eine größere Oberfläche haben und durch dieses ganz feine Edelstahl, eben durch die Löcher, kommt da halt einfach mehr durch. Und da müsst ihr aber halt aufpassen, ihr dürft die nicht zu voll machen. Also ich glaube, irgendwie 150, 180 Gramm sind schon so die Obergrenze. Aber bei einem 19 Liter Keck oder bei einem 20 Liter Bier wären das 7 Gramm pro Liter. Das reicht ja für die meisten Biere. Also wer mehr braucht, der muss halt einfach ein zweites Ding
nehmen. Halt ein zweites reinhauen, ja.
Genau.
Ja, bei den Säckchen sagt man so, dass man so 10% mehr Hopfen hinzugeben sollte. Oh. Weil es eben nicht so gut extrahiert, wie es lose reinzuschmeißen.
Ja, genau. Ja, und den Hygieneaspekt hast du ja schon angesprochen, ist auch super wichtig.
Genau. Ja, das fand ich auch. Ich hatte auch solche Säckchen und ich habe die auch super sauber gemacht am Anfang, aber so richtig sicher war ich mir da nie, ob das jetzt passt. Und ja, du gibst dann halt im Kaltbereich irgendein Säckchen dazu, wo du dir halt nicht so richtig sicher bist. Ist das jetzt hundertprozentig sauber? Ich finde das bei den Dingern schon besser. Da weißt du einfach, das ist Edelstahl. Und wie du schon gesagt hast, die kosten halt auch nicht viel.
Nee, das ist genauso wie Keks. Da holt man sich halt einfach mal ein paar Stück von oder nach und nach. Und dann hat man halt seine Ruhe. Ne? Die muss man eigentlich auch normalerweise nicht austauschen. Ja. Was auch vielleicht ganz interessant ist, wenn ihr einen Keks vergären wollt, wäre ein Tilt. Aber das ist vielleicht jetzt nur kurz als Erwähnung so eine Art digitale Spindel, die dann halt im Bier rumschwimmt und per Funk irgendwie die Daten halt an ein Endgerät weitersendet oder an einer Cloud und euch da quasi über den Gärzustand dann halt eben informiert. Ist nicht hundertprozentig genau, zeigt aber ungefähr an, dass halt was passiert. Also je nachdem.
Ja, man hat einen Anhaltswert, aber es ist ja nicht nur in Keks oder unter Druck interessant. Ist ja auch so. Ja, genau. Aber wäre natürlich, also gerade im Unitank oder in so geschlossenen Systemen wie im Keck, ist es natürlich, du kannst halt nicht gucken. Das ist es halt, ne? Du siehst halt nicht, geht jetzt die Gärung los, ist die Hefe angekommen? Dann ist es schon interessant zu gucken, okay, funktioniert das, was ich da mache? Weil es ist halt einfach, du kannst nicht reingucken.
Also was wir jetzt halt so vielleicht noch nicht ganz so klar gesagt haben, es gibt ja verschiedene Größen bei den Keks. Also bei den NC-Keks gibt es zwei Formen, Jollies und normale. Und bei den Jollies gibt es halt 18 und 9 Liter. Und bei den normalen Cornelius-Keks, so heißen die, oder Corny-Keks im Englischen, gibt es eigentlich 19 Liter. Und jetzt kommt's, ich habe schon von diesen legendären 6-Gallon 24,5 Liter-Keks gehört. Und ich habe die nie gesehen. Ich habe danach gegoogelt, stundenlang, weil ich dachte, das wäre ja cool. Und ich habe heute, der Clemens, glaube ich, aus der Hobbybrauergruppe, hatte dann gepostet so einen Link von so einem österreichischen Hobbybrauershop, wo es die für 99 Euro gibt. 24,5 Liter NC-Keks. Gleiche Form. Geil. Weil wenn ihr die nämlich
bisschen nutzt, höher dann einfach, oder was?
Genau.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, und wenn ihr die natürlich, da bin ich jetzt schon tatsächlich direkt getriggert gewesen und habe gedacht, boah, Alter, ich bestell mir so ein Ding, weil darin könnt ihr natürlich, keine Ahnung, 22 oder sagen wir 20 Liter locker irgendwie abfüllen ins Keck, Würze vergären und oder 22 Liter und dann könnt ihr quasi oder 21 Liter und dann habt ihr hinterher irgendwie um die 18, 19 Liter, die ihr dann halt in ein normales Keck umschlauchen könnt. Und dann nutzt ihr das quasi wirklich nur zum Vergären. Voll geil.
Ja.
Und bei den Eikeggern gibt es halt eben zwei oder Minikecks 2, 4, 5, 10 Liter. Und im Moment sind es, glaube ich, 4 und 5 Liter in isoliert und 2 Liter halt auch noch in isoliert als Growler. Und bei den Fluff-Fitting-Keks ist, glaube ich, ihr habt was gesagt, 5 Liter gibt es? 10 Liter?
Ja, es gibt, also 5 Liter ist wirklich selten. 10 Liter ist dann schon verbreiteter. 10,4 Liter sind das. Dann gibt es 15 Liter Keks. Es gibt 20 Liter, 30 Liter und 50 Liter. Mhm. Eventuell gibt es auch noch so Zwischengrößen, aber die sind echt selten. Also das okay. sind so die Dinger, die man findet. Das finde ich auch ganz cool. Du kannst dir das halt, wenn... Es kommt so ein bisschen drauf an, je kleiner die Größe, desto teurer das Keck. Das ist halt dieses Absurde, aber das liegt halt daran, dass sie dann eben nicht so oft hergestellt wurden, weil 50 Liter Keks Flachfitting ist eigentlich das, was interessant ist.
Standard.
Wenn ich irgendwo in eine Kneipe gehe, dann hole ich mir ja nicht ein 5-Liter Fässchen als Würz, sondern halt ein 50-Liter Fässchen, weil ich genau weiß, das wird ausgetrunken. Und dafür sind die halt eigentlich eher gemacht. Aber trotzdem ist es ganz cool. Man kann sich verschiedene Größen auch da schon zusammenstellen. Und das war, bevor es sowas wie iCacker und diese U-Cack und Geschichten und so weiter gab, war es schon interessant, einen 5-Liter Cack zu haben oder einen 10-Liter Cack, aus dem man dann direkt zapfen konnte. Da ist schon ganz cool, ja.
Dann hätte ich jetzt auch noch drei Sachen, die noch interessant sein könnten für euch als Deluxe-Ausstattung. Eine Sache, die wir beide sehr gerne, also die wir beide jetzt haben, ich seit diesem Sommer, du glaube ich ein bisschen länger, ist ein Kegerator oder Keezer. Das ist im Prinzip eine Art Zapfkühlschrank, wenn man so will, oder Zapfkühltruhe, wäre dann halt eben der Keezer, also Freezer und Kegerator, deswegen Keezer. Da bin ich vor kurzem drauf gekommen, habe mich voll gefreut.
Bist du auch so durch die Wohnung gesprungen?
Nee, da nicht. Das war nur so, ach ja, witzig. und das ist im Prinzip, also ihr könnt einfach jeden Kühlschrank hernehmen, den zum Kegerator umbauen. Der sollte natürlich, ihr solltet vorher halt einfach mal ein paar Keks reinstellen, dass ihr wisst, okay, passen die nicht. Ich habe es nicht gemacht, ich hab gemessen, anscheinend falsch gemessen, weil man ja so viel falsch machen kann. und muss jetzt halt immer ein bisschen die Keks reinstopfen. Es geht, aber ist halt nervig. Genau. Und dann macht ihr quasi einfach an die Außenwand, also an die Tür meistens, Zapfhähne dran. Die werden dann, da werden Löcher durchgebohrt und dann kommt da halt so ein Schankhahn-Adapter irgendwie dran. Paar Isolierungen, glaube ich, noch und fertig. Da gibt es auch ganze Sets, zum Beispiel bei Eikeggers halt eben zu kaufen. Das nutze ich halt auch. Und ja, und dann könnt ihr zwischen ein und, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Keks und Zapfen ihr dran bekommt.
Und wie breit die Tür ist.
Also bei so Kiesern, bei diesen Gefriertruhen, die man halt eben umbaut, dann so zu so einem Zapfgerät. Also Chaos Homebrewing, ich glaube, die haben 8 Zapfhähne, das ist schon echt fett.
Auf jeden Fall viele, aber die brauchen halt auch viel. Also die brauchen so ein Ding.
Ja. Ich bräuchte eigentlich auch mehr. Also ich bin schon am Überlegen, hier ist noch ein kleiner Kühlschrank, ob ich da nochmal so 4 Zapfhähne dran knall und dann 4-5 Liter Keks da reinhau.
Ja, also es ist einfach mega cool. Ich hab einen reduzierten, ich habe einen mit 2 Zapfhähnen. Nutzt den Kühlschrank aber eben nicht nur für Keks und fürs Zapfen, sondern auch noch für andere Sachen. Aber ist trotzdem cool, wenn man dann einfach da rangehen kann und kann sich ein Bierchen zapfen. Das ist schon cool. Und beim Dave war ich ja auch schon, du hast 4? Nee, wie viel hast du jetzt dran? 4, ne? Ist schon geil, wenn da an jedem Zapfhahn
ein
unterschiedlicher Bierstil hängt, auf was du jetzt vielleicht einfach gerade Bock hast. Und kannst du dann auch mal einfach nur ein kleines Schlückchen oder so machen, nur wenn du einfach nur so.
Kannst du dann vielleicht dann auch machen.
Ja, genau.
Also wirklich so 0,1 von jedem Bier.
Genau, und wenn jemand zu Besuch kommt, kannst du sagen, hier, findest du das cool, ne? Oder, und dann machst du dem halt ein ganzes Glas danach, wenn er sagt, ja, das ist so mein Ding. Also, das ist schon mega witzig. Es ist halt einfach wie in einer Bar, ne? Wie man sich das so vorstellt.
Das macht halt auch einfach absolut Sinn, gerade wenn ihr verschiedene Biere halt habt und verschiedene Keks, dann irgendwann diesen Schritt zu gehen, weil so habe ich das halt immer vorher gemacht. Ich habe halt immer 2 Keks irgendwie im Kühlschrank stehen gehabt und habe dann halt immer den Zapfhahn abgesteckt. Da habt ihr einfach irgendwann eine Riesensauerei, weil jedes Mal, wenn ihr den Zapfhahn abmacht mit dieser Entzieh-Steckkupplung, es tropft. und jedes Mal da mit einem Lappen und einem Eimer und das nervt halt einfach irgendwann. Und da ist es halt so, ihr habt das einmal fest installiert und ihr müsst quasi dann nur die Leitung reinigen und natürlich dann zwischendurch mal das Fass wechseln. Das Fass wechseln, keine Ahnung, alle paar Wochen, wenn halt das Fass leer ist, ne? Je nachdem, wie groß das ist. Aber das macht wirklich Sinn. Es macht viel Spaß, wie Paul schon sagt. Und sieht halt cool aus, wenn ihr da irgendwo in eurer Bude da so ein Ding stehen habt, wo dann so ein paar Zapfhähne rausgucken. Also es ist schon ziemlich Premium.
Ist immer ein Hingucker.
Ja, eine Sache, mit der du dich halt auch sehr, sehr viel beschäftigst, die du halt schon ganz oft praktizierst, ist ja der Gegendruckabfüller.
Das ist so ein Hobby von mir geworden. Im Hobby.
Ja, da kann man sich echt drin verlieren, weil das ist wirklich eine Thematik, da muss man noch mehr Übungen haben, glaube ich, als generell beim Keggen. Und ich habe es auch dieses Jahr ein paar Mal versucht. Es hat letztendlich auch geklappt, aber es war ein langer Weg bis dahin.
Ja, also Gegendruck abfüllen heißt im Prinzip, das war auch das Ziel, was ich ja am Anfang hatte, den Bodensatz in den Flaschen zu verringern und deswegen im Keg mit Zwangskarbonisierung zu arbeiten und dann eben in Flaschen abzufüllen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich fülle gar nicht mehr so viel in Flaschen ab, sondern zapfe halt lieber. Aber das wäre dann eben diesen Umweg, den ihr geht. Und dafür habt ihr dann wirklich klares Bier in der Flasche, das ihr vorher im Keg karbonisiert und dann mit Gegendruck in die Flasche abfüllt. Heißt im Prinzip, dass ihr ohne Sauerstoffeintrag, wenn ihr gut arbeitet, ohne Sauerstoffeintrag in die Flaschen kommt und die füllt und wirklich, ich meine, anders wird es in der Industrie auch nicht gemacht. Ne?
Also genau, die machen ihren, das halt auch so.
Die füllen von ihren großen Drucktanks es läuft durch die GEA-Lagertanks und dann in die Abfülltanks und dann von dort in die Flasche. Anders wird es dort auch nicht gemacht und das ist dann schon richtig cool, weil ihr habt dann halt wirklich klares Bier in der Flasche. Egal, wann ihr das rausnehmt, ihr könnt es auch liegend lagern, wie auch immer. Und ihr könnt es komplett einschenken. Ihr müsst euch keinen Kopf mehr machen. Ja. Dass da vielleicht ein Bodensatz mitschwimmt oder so, das ist schon cool. Aber es bedarf echt ein bisschen Übung und da kriege ich auch die meisten Anfragen. Ja, das stimmt. Also man kann das schon günstig umsetzen. Ich hatte jetzt mittlerweile vom günstigen über krass selbstgebaute und jetzt teuer gekaufte, ich glaube, ich hatte jetzt insgesamt 5 oder 6 verschiedene Gegendruckabfüller.
Alter.
Und habe alle mal getestet und bin jetzt bei einem hängen geblieben. Dürfen wir sagen, oder?
Ja, klar, natürlich.
Ist nicht gekauft.
Ich habe den Doktor eh schon erwähnt.
Das war's gut. Ja, genau. Stimmt, du hast vorhin schon mal gesagt. Also von Craft Hardware gibt es einen Gegendruckabfüller, der einfach meine Anforderungen komplett erfüllt. Der ist leicht zu bedienen. Da gibt es keine komplizierten Mechanismen, um die Flasche anzupressen. Der ist
leicht
super leicht zu reinigen. Ja. Der ist. Das ist wirklich, den kannst du halt komplett auseinandernehmen. Also diese Idee mit dem Tree Clamp Anschluss muss man sich unbedingt mal angucken. Wir packen mal in die Shownotes, weil diese Idee ist einfach geil, weil du den Füllkopf an sich, dadurch, dass es halt eine Tree Clamp Verbindung ist, auseinanderbauen kannst und sauber machen kannst, ist das halt, ja, das ist Gold wert, weil ich hatte davor immer, hat man das Problem, wie bei einem Durchlaufkühler, würde ich fast sagen. Man muss sich eine kleine Zip bauen, wo man die Leitung spült, den Kopf spült, den Füllkopf spült und so weiter, dass man das einfach sauber hat. Weil es steht ja dann wieder ein paar Tage, paar Wochen leer.
Ja.
Und da könnte sich halt allerhand ansammeln und dann bringt man auf dem letzten Weg vom Keg in die Flasche halt vielleicht noch irgendeinen Mikroorganismus mit. Genau, kann ja auch sein.
Ja, klar.
Was man eben nicht haben möchte. Und da ist das Teil halt schon wirklich cool. Das macht Spaß. Man braucht ein bisschen Geduld beim Gegendruck abfüllen, bis man das Handling raus hat, die Einstellung raus hat für sich. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, und das ist im Prinzip das Prinzip ist das gleiche wie beim Umdrücken in ein anderes Keg.
Ne, genau.
Weil du füllst halt quasi in ein kleineres Gebinde, in die Flasche, aber es ist
oder
das
gleiche Dose.
Prinzip. Oder in die Dose, genau, das mache ich ja mittlerweile auch. Das Prinzip bleibt das gleiche. Man spannt, also wir werden dazu nochmal eine extra Folge machen, aber das ist ganz kurz anzureißen. Man spannt quasi das Gebinde, in dem Fall die Flasche und in dem anderen Fall das Keg oder die Dose mit dem, ich sage jetzt erstmal das ganz einfach ausgedrückt, mit dem gleichen Druck vor, der auch in dem Ausgangskeg liegt.
Genau, ungefähr, ein bisschen weniger meistens, genau, aber ungefähr. Genau.
Und dann füllt man quasi von dem Ausgangsgebinde in die Flasche ab. Und dabei lässt man einfach beim Füllen etwas Druck aus der Flasche entweichen, weil der Druck natürlich in der Flasche steigt, wenn man die vorgespannt hat und dann die Flüssigkeit da reinfüllt. Genau. Und da muss man einfach so für sich so ein bisschen das rausfinden, wie man das macht und auch ein bisschen angepasst auf den Abfüller, den man hat. Das lässt sich mit manchen Abfüllern, das liegt an der Bauweise, ein bisschen schneller abfüllen, mit einem anderen ein bisschen weniger schnell abfüllen. Aber grundsätzlich kann ich da nur sagen, super kalt muss es sein, alles muss einfach kalt sein. Das CO2 muss lang gebunden sein. Also füllt bitte nicht aus dem Keg in Flaschen ab, wenn das Bier erst 1-2 Tage karbonisiert ist. Lass es mal 1, 2, 3, 4 Wochen stehen und dann läuft das ganz entspannt. Dann ist das überhaupt kein Thema mehr.
Safe.
Und das sind so die Fehler, die man am Anfang macht. Aber wie gesagt, da bringen wir noch mal eine extra Folge drüber. Ein Gegendruckabfüller ist super cool, weil man dann auch mal sagen kann, man nimmt einen Sixer mit zu einer Party.
Genau. Oder so, genau. Ne?
Man verschickt mal ein Bier. Ja, genau. Und das ist schon schön, dann zu sagen, ach komm, ich fülle heute mal ein paar Flaschen ab. Ich will jetzt nicht das ganze Keck mitschleppen und mein ganzes Zeug und so. Und dann wird irgendwie dann werden nur ein paar Literchen getrunken.
2, 3 oder so. Bierchen, genau, ja.
Genau. Und so ist es schon schön, dass man sagen kann, ich kann mal kurzfristig auch das abfüllen. Oder ich habe den Plan, mein Keg ist quasi das Zwischenlager und ich möchte am Ende einfach meine 3, 4 Kästen Bier dann haben, wo ich mir meine Fläschchen rausnehme. Dann ist es natürlich optimal. Also dann ist es sogar ein Must-Have einfach.
Genau. Und ein ganz großer Vorteil ist halt eben, man kann also wie du schon gesagt hast, ich möchte das nochmal kurz wiederholen, weil das wirklich, das finde ich, das Wichtigste ist, gerade wenn man IPAs braut oder so, komplett ohne Sauerstoff halt eben abfüllen, wenn man es halt richtig macht. Und ja, das ist halt wirklich, wenn du zum Beispiel, weil jetzt viele sich auch fragen, okay, warum kann ich nicht einfach direkt aus dem Zapfhahn in die Flasche reinfüllen? Das könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich gehe heute Abend oder in einer Stunde auf eine Party und will da jetzt irgendwie ein paar Fläschchen Bier mitnehmen, dann geht das schon. Ihr werdet ein bisschen Kohlensäure verlieren, das ist normal, aber längerfristig wird das Bier halt oxidieren, weil die Flasche halt einfach nicht mit CO2 sozusagen vorher gespült worden ist. Ihr habt da eine ganz große Menge Luft und Sauerstoff und nein, es gibt nicht dieses magische diesen magischen CO2-Teppich, der sich auf euer Bier legt, sondern CO2 mischt sich halt immer, ist ein Gas, deswegen vermischt es sich halt auch, genauso wie Luft ja auch ein Gemisch ist aus CO2, Sauerstoff, Stickstoff, und dementsprechend habt ihr immer Sauerstoff in der Flasche. Und ja, gerade so ein IPA, wenn ihr das mal verschicken wollt und der Kollege stellt sich das dann in den Kühlschrank, nach 3 Wochen macht er sich das Ding auf und dann ist das Ding auf einmal grün, lila, braun, keine Ahnung.
Regenbogenfarben.
Boah, herrlich, ja. Das Regenbogen New England IPA. Das musst du noch erfinden, das will ich trinken.
Ja, das wäre schon wieder cool, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Das ist abgefüllt vor 3 Wochen und dann musst du es trinken, dann als Regenbogenfarben. Ja, das ist, aber dieser CO2-Teppich, der hält sich halt auch hartnäckig. Es gibt Gegendruckabfüller, die quasi die Flasche von oben vorspannen. Das funktioniert fürs Abfüllen gut. Also man kann damit schaumfrei abfüllen, aber es ist eben nicht. Also meiner Meinung nach ist es definitiv nicht dafür geeignet, zum Beispiel sehr hopfige Biere oder generell Biere damit abzufüllen
und die länger lagern sollen,
weil du eben dieses Sauerstoff-CO2-Gemisch in der Flasche hast. Ne? Man könnte die vorspannen und es dauert ein bisschen. Also wenn du dann am nächsten Tag die Flasche füllst, dann müsste es klappen, weil das CO2 sich tatsächlich dann unten absetzt. aber es dauert halt ewig und das ist Blödsinn. Deswegen, so einfach der Füller von Crafted Bed zum Beispiel gehalten ist mit diesem Polyethylenschlauch, der nach unten führt, worüber vorgespannt und gefüllt wird, so genial ist es halt auch, dass man von unten eben das CO2 in die Flasche bläst. Das ist einfach.
Genau. Also die Luft wird dann halt sozusagen oben quasi rausgespült, rausgeflutet und das CO2 ersetzt das dann im besten Fall.
Genau, und halt auch von unten gefüllt dann das Bier in die Flasche. Ich kann da auch nochmal, ich habe ja wenig Videos bis jetzt erstellt, aber ich habe ein Video dazu gemacht, Sehr cool. Wie ich das Teil benutze, das ist, das gibt noch mal ein bisschen Ausschluss darüber, weil du hast vorhin schon bei einem anderen Thema gesagt, es ist halt super schwierig, das mit Worten zu beschreiben, wie man es machen sollte. Vor allen Dingen, wenn man es noch nie vorher gemacht hat und damit nichts zu tun hat, dann ist es immer schön, wenn man es sich angucken kann. Ich packe das, das packe ich auch mal in die Shownotes, das ist ganz cool.
Ja, und ein letztes Ding noch, wäre ein Cakewasher, den habe ich jetzt, mit dem liebäugel ich jetzt so ein bisschen halt auch. Also im Prinzip könnt ihr das Cake einfach reinigen, ihr macht ein bisschen Oxy rein und keine Ahnung, spült es vorher halt aus, lasst es ein bisschen stehen und spült es dann halt wieder ein paar Mal mit CO2 aus, beziehungsweise mit Wasser aus und drückt vielleicht im besten Fall nochmal im geschlossenen Cake dann durch den Bierdegen ein bisschen Reiniger durch und spült da halt auch nochmal mit Wasser halt nach. Also dann zapft ihr da quasi einfach auch nochmal das Wasser raus. Zeige ich auch übrigens alles in meinem Video. Aber man sagt halt wirklich, dass ich, das habe ich bei Milk the Funk gelesen, deswegen gibt es ja halt eben diese Zipköpfe, also diese Sprühköpfe bei professionellen Brauanlagen und Tanks und so weiter, dass quasi halt einfach eine Flüssigkeit oder ein Reiniger immer viel effektiver ist, wenn er in Bewegung ist. Und dementsprechend gibt es halt auch solche Cakewasher, das sind quasi Reinigungsanlagen, die könnt ihr irgendwie auf euer NC-Cake zum Beispiel draufstecken und dann wird quasi eine Flüssigkeit im Kreislauf zirkuliert, über so einen Sprühkopf einfach in dem Cake sozusagen verteilt, das heißt also fließt dann an den Wänden überall lang mit einem schön viel hohen Druck und dann habt ihr quasi einmal die mechanische Wirkung, die chemische Wirkung und dann nochmal die Wirkung halt auch über die Temperatur, ne? Und das sind halt alles drei so Komponenten. Wenn ihr die halt zusammen habt, dann seid ihr schon auf einer sehr, sehr, sehr sicheren Seite, dass sich da keine Kontamination vom Vorsuch, wenn ihr da was mit Brett oder sowas oder einer Diastatikushefe gemacht habt, dass sich da kein, ja, dass da halt einfach nichts passiert. Ne? Und ihr wollt ja zum Beispiel auch nicht, dass euer Helles auf einmal nach Weizen schmeckt, ne? Zum Beispiel.
Ja, phenolisch oder so, genau. Das ist halt, das wäre dann super ärgerlich. Deswegen, also so ein Cakewasher, der kostet jetzt auch nicht super viel. Am Anfang braucht man den nicht unbedingt, aber es ist dann, wenn man ein paar Cakes hat und man hat so einen Waschtag, dann ist es schon schön, wenn du einfach die Cakes da drauf, also die man packt ja über Kopf da drauf. Ja, und dann kannst du währenddessen, wenn du Bock hast, aus deinem Kegerator ein Bier trinken, das Cake wird sauber gemacht.
Genau.
Und fertig ist die Laube, weil.
Das wollte ich auch sagen.
Echt? Fertig ist die Laube?
Ja, okay. Natürlich. Das sagt man im Pott auch immer.
Echt? Oh Mann, ey. Habe ich der das Pott aus dem Pott oder der Pott das von mir? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich andersrum. Jeder aus dem Ruhrgebiet hat was von
mir. Von mir. Ja. Ich glaube auch, so ist es richtig. Ja, gleiche Prinzip habe ich ja auch mit dem Unitank. Da ist es auch, da ist es auch so entspannt. Ne, dann packst du oben. Da kriege ich halt auch immer, und das ist bei den Keks genau das Gleiche wahrscheinlich, da kriege ich auch immer die Fragen, ja, bei mir läuft das mit dem Zippen nicht. Und das liegt hundertprozentig immer an der Temperatur und an der Dauer.
Eine Pumpe und auch wahrscheinlich. Vielleicht ist die Pumpe manchmal auch zu, also das, zu schwach.
Ja, also das muss ich natürlich voraussetzen, dass sich die Zippkugel ordentlich dreht und dann eine ordentliche Pumpe vorgeschaltet ist. Aber ganz oft ist es wirklich Temperatur vom Hersteller einfach beachten und dass das einfach sein Wirkoptimum erreicht, der Reiniger, und dann eben auch nicht zu kurz. Also ihr könnt halt nicht ein Double Tri-Hop im Keck haben oder im Unitank und dann halt 10 Minuten zippen. Das wird halt nicht funktionieren. Dann wird er Rückstände haben, das ist so. Aber in einem NC-Keck zum Beispiel ist es halt auch nicht schlimm, weil dann gehe ich halt nochmal ganz kurz mit der Bürste oder irgendwas rein. Ist ja da kein Thema. Ne? Im Unitank ist jetzt nicht ganz so easy, oder bei mir jetzt in den Keks mit Flachfitting, da musst du halt wirklich, da hast du ja eh keine andere Chance. Da musst du halt ein bisschen Geduld zeigen. Das hilft nichts.
So, und jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, jetzt haben wir die ganze Ausstattung, die Keks und so weiter. So, wie füllen wir das Bier denn jetzt ab? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie ihr vergärt. Also vergärt ihr drucklos, ist es relativ einfach. Ich mache es zum Beispiel so, das ist der allereinfachste sozusagen Ansatz. Ihr macht einfach das NC-Cake auf, also bei NC-Cakes jetzt zumindest, da bei Flachfitting ist es wieder ein bisschen anders. Legt einfach einen Schlauch an den Boden des Cakes, verbindet den mit eurem Gäreimer, lasst das Bier laufen. Sobald das Bier leer ist, macht ihr das Cake zu, spült den Kopfraum mit CO2 aus, damit halt möglichst wenig CO2 drin ist. Und ja, dann kommt das Cake halt in die Kühlung oder halt eben in die Nachgärung, je nachdem, ob ihr dann genau mit Zucker oder mit CO2 karbonisiert. So, dann, wenn ihr unter Druck vergärt, könnt ihr natürlich einfach die Steckkupplung dann halt eben nutzen. Beim Firmzilla ist es zum Beispiel so, der hat halt oben Steckkupplung für NC-Cakes. Und dann könnt ihr quasi einfach das Bier umdrücken, so als wäre es schon in einem Cake. Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil da könnt ihr wirklich komplett ohne Sauerstoffeintrag abfüllen. Eine andere Methode wäre halt, quasi ein vorgespültes Keg zu nehmen, dass ihr quasi vorher zum Beispiel einfach mit Wasser gefüllt habt oder mit einem Starsan-Reiniger, also mit einem Desinfektionsmittel, und das dann halt mit CO2 leer drückt und dann das Bier sozusagen über den Bieranschluss in dem geschlossenen Keg dann halt, ja, abfüllt. Da müsst ihr dann quasi auch irgendeine Art Spundventil anschließen oder halt einfach immer mal wieder ein bisschen den Druck ablassen, weil das ist genauso wie beim Gegendruck abfüllen, was es ja dann quasi einfach ist, müsst ihr dann halt einfach den Druck ablassen, weil das Bier einfach nicht mehr läuft, weil der Druck irgendwann gleich ist sozusagen. Genau. Und ich weiß nicht, hast du noch eine andere Idee, wie man abfüllen kann? Ich
glaube nicht, ne? Also die dritte Methode, die du jetzt angebracht hast, praktiziere ich auch so mit den Flachfittings. Ich fülle das mit einer Starsan-Lösung, druck das leer, sodass quasi das ganze Keg mit CO2 voll ist und vorgespannt mit dem gleichen Druck wie im Unitank in meinem Fall. Und dann fülle ich von dort ins Keg ab und lasse über ein Spundventil den Druck entweichen. Und dann kann das Ganze entspannt reinlaufen und je nachdem, wie viel Druck man entweichen lässt, darüber steuert man ja auch, wie schnell es füllt. Ich überprüfe das dann halt mit einer Waage. Und
wenn ihr das zu schnell nämlich füllt, ist nämlich das Problem. Genau, dann entweicht halt zu viel CO2, weil es dann halt einfach zu sehr schäumt. Beziehungsweise es schäumt dann zu sehr, weil eben der Druckunterschied zu...
Das ist das Problem.
Genau, und dann geht halt eben... Also ihr müsst euch das so vorstellen, das CO2 entbindet sich ja in dem Moment, wenn der Druck einfach unterschiedlich ist. Also wenn ihr zum Beispiel in dem einen Keg irgendwie 3 Bar habt und in dem anderen nur 1, kommt quasi in dem anderen Keg nur Schaum raus, weil einfach der Druckunterschied am Anfang zu hoch ist. Weil halt einfach das CO2 sich immer, weil es ein Gas ist, eben einfach quasi in die Umgebung entweichen möchte. Das ist so.
Das ist, als wenn du wie ein Stier in ein Glas zapfst.
Ja, also, genau.
Ne? Also wenn du den Kolbenschankhahn mit 2 Bar einfach aufreißt und in ein Glas zapfst, so, dann hast du halt wirklich ein richtig schönes Glas voll mit Schaum.
Und genau.
Vergleichbar ist das im Keck, da muss man halt eben auch ein bisschen sanft rangehen an die Geschichte.
Genau. Also lasst euch da lieber mal 10 Minuten länger Zeit, da tut nicht weh. Und gerade wenn ihr zum Beispiel mit diesem Flowstopper arbeitet, geht das ja auch eh automatisch. Genau, aber das ist so zum Thema Abfüllen, zeige ich auch nochmal oder erzähle ich auch nochmal ein bisschen was im Video drüber, aber das ist eigentlich relativ unspektakulär. Ihr solltet, wie gesagt, nur darauf achten, wenn ihr halt wenn ihr offen halt ins Keck abfüllt, dann auf jeden Fall mit CO2 ausspülen, weil sonst habt ihr wirklich echt die Gefahr, dass ihr da super viel CO2 eintragt. Und ich habe tatsächlich, wo ich das noch mit der Nachgärung im Keg gemacht habe, auch gemerkt, bei einem Kölsch nach 3 Monaten haben sich auch da Zeichen von Oxidation gezeigt, obwohl ich mit Zucker halt nachvergoren habe. Aber
also da könnte man halt noch zur Sicherheit, wenn man jetzt wirklich komplett drucklos ins Keg abfüllt, mache ich es immer so, dass ich den vom Boden her auch ausspüle mit CO2, bevor ich abfülle.
Genau, das geht auch.
Genau, das mache ich immer noch und das funktioniert definitiv. Ich habe es jetzt letztens erst wieder gemacht mit meinen, als ich von den 12 Liter Speidels in 10 Liter Keks abgefüllt habe. Und da habe ich ja jeweils einen Pilz gehabt, also 3 unterschiedliche Chargen und es ist nicht oxidiert. Ich habe es danach in Dosen abgefüllt, ja, was ja auch nochmal kritisch ist. So. Genau. Und das ist definitiv nicht oxidiert. Ihr müsst da einfach aufpassen, dass ihr so ein CO2-Fläschchen einfach daneben stellt und, wie der Dave schon sagt, mindestens mal den Kopfraum auf jeden Fall noch ausspült. Einfach
mehrfach.
Sauerstoff loszuwerden.
Also, das heißt ja, quasi... Also
lieber einmal zu viel.
Ja. Genau, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also ihr gebt Druck auf das Keg, lasst den Druck ab und das macht ihr halt, keine Ahnung, 15 Mal. So, also... Ja. Je nachdem, welchen Druck ihr nimmt, je höher der Druck, desto mehr CO2 strömt ja auch in das Keg, desto weniger oft müsst ihr das machen. Sagen wir mal, bei 1 Bar würde ich es schon 10 Mal machen, mindestens. Und lieber einmal mehr und da seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt kommt das Thema Karbonisieren. Karbonisieren heißt ja oder ist ja der Prozess, um das Bier sozusagen mit Kohlensäure zu versetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt halt entweder mit Zucker oder Speise arbeiten oder das Bier mit CO2 karbonisieren oder halt eben unter Druck vergären. Also über das Thema unter Druck vergären werden wir sicherlich nochmal eine ganze Folge machen, weil auch da gibt es super viel zu beachten, super viele Möglichkeiten von günstig bis teuer. Und damit werde ich jetzt auch wieder in Zukunft wieder ein bisschen mehr experimentieren, weil da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Möchte ich aber gerne machen. Gerade bei IPAs macht es halt echt Sinn, weil da tragt ihr wirklich am wenigsten Sauerstoff ein. Genau. Ich habe es am Anfang so gemacht, das hatte ich ja schon mal ganz kurz angerissen am Anfang der dieser Folge oder der letzten Folge, dann je nachdem, also wahrscheinlich der letzten Folge.
Oder man hört sich einfach beide im hintereinander an, dann geht es quasi fließend über.
Ja. Genau. Also da habe ich es tatsächlich so gemacht, ich habe das Bier halt einfach auch drucklos abgefüllt und dann halt ein bisschen Zucker ins Keck gegeben. Da gibt es entweder Rechner oder ihr könnt, wie das manche auch machen, eine fixe Menge, zum Beispiel 100 Gramm für so 19 Liter in C-Keck nehmen und dann lasst ihr es halt einfach mal ein paar Wochen stehen und dann kühlt ihr das runter und lasst dann halt den Überdruck ab, sofern sich da welcher gebildet hat. Das wäre halt eine Option. Mit Speise arbeiten habe ich noch nie gemacht, werde ich nicht, finde ich total doof, ist meine Meinung. Gibt ja so Reinheitsgebot-Fanatiker, die das unbedingt wollen und meinen, dass man die paar Prozentpunkte Alkohol, die 0,5% schmecken würde oder den Zucker schmecken würde, der zu 100% vergoren wird. Ich bin da ganz anderer Meinung. Aber es ist mir auch egal, also jeder kann das machen, womit er glücklich ist, aber ihr könnt quasi einfach Würze einfrieren und die dann quasi aufkochen, nochmal abkühlen und dann ins Keg geben zum Karbonisieren, weil da ist ja dann wieder Zucker drin, der vergoren werden kann. Ich würde es nicht machen. Wie ist deine Meinung, Paul?
Also ich bin auch nicht so der Speisefan, weil es einfach nicht ganz so, wie soll man sagen, ja, es ist schwierig, das genau zu treffen, die Karbonisierung damit und genau zu wissen, was man da macht. Es gibt viele, die machen das gern, weil es auch eine traditionelle Sache ist, finde ich auch okay. Aber ich finde es halt viel leichter, das mit Zucker zu machen, ja. Glaube ich auch schon gesagt. Und dadurch, da kann man halt auch genau berechnen, wie die Karbonisierung am Ende aussieht. Und das ist mit Speise eben nicht hundertprozentig gegeben. Meine Meinung, aber das mag jeder machen, wie er möchte. Aber
genau.
Einen geschmacklichen Unterschied habe ich da auch noch nicht festgestellt.
Nee, ich auch nicht. Und gerade bei Flaschen, also wir sind jetzt zwar bei Keks, aber gerade bei Flaschen kann es halt auch wieder zu Überkarbonisierung führen. Es kann zu Infektionen führen, mit Speise zu arbeiten. Jetzt werden wir natürlich wieder alle sagen, ja, nee, ich pack die in Flaschen und stell die 3 Monate in meinen Keller, der 20 Grad hat. Natürlich, man kann Würze einfrieren. Ich habe das auch schon oft gemacht für Hefestarter. Das funktioniert. Einfrieren, ja, in Gefrierbeutel, die ihr danach wegschmeißt. Okay, wenn ihr die danach nochmal aufkocht und davor quasi aufgekocht habt und dann sofort runterkühlt, kann funktionieren. Aber ich würde es einfach nicht riskieren, weil es so viel einfache Methoden gibt. Und warum? Warum? Warum?
Ja, also ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich fülle halt auch in Keks mit Flachfitting ab. Ich kann mich vielleicht nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Wenn man die 2 Folgen, ja, die sich jetzt angehört hat, dann fragt man sich das vielleicht auch. Und deswegen hat es auch irgendwie seine Daseinsberechtigung, voll okay. Aber unser Tipp ist einfach, nehmt Zucker, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das so, ja, nachvergehrt wollt.
Und Zucker hat man immer da.
Ja, genau. Das ist wie mit Soda-Stream-Flaschen.
Ja, die hat man auch immer, die liegen überall rum. Ja, genau. Und dann gibt es ja noch das Stichwort Zwangskarbonisierung, einfach nur um den großen Gegenspieler zu erwähnen. Wir werden jetzt, wie gesagt, nicht jetzt auf Spunden und Grünschlauchen und was weiß ich, was das noch alles gibt. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht, aber ja, eingehen, aber wir wollen jetzt halt einfach nur noch mal ganz kurz das Zwangskarbonisieren erwähnen. Zwangskarbonisieren hört sich irgendwie auch doof an, finde ich. Ich habe immer gedacht, was Zwangskarbonisieren? Wem zwingen die was auf? Was soll das?
Ja, das ist wieder das deutsche Wort, ist halt wieder Forced Carbonation, ist irgendwie cooler, hört sich, ja, irgendwie geschmeidiger an. Ja. Aber ja, im Prinzip trifft es das ja schon, aber es ist natürlich trotzdem ein witziges deutsches Wort, wenn es das überhaupt so gibt. Also, ich weiß
total,
gar nicht,
ne?
Ja.
Also da nehmt ihr halt einfach eure CO2-Flasche oder eure CO2-Quelle, packt einen Druck drauf. Da gibt es jetzt wieder drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einen relativ geringen Druck. Ihr müsst immer kaltes Bier zwangskarbonisieren. Es geht auch mit warmem Bier. Aber im warmen Bier kann sich das CO2 nicht so gut binden wie in einem kalten Bier. Also weil kühle Flüssigkeiten halt einfach besser das CO2 in sich aufnehmen können und auch mehr aufnehmen können tatsächlich. Also ja, es geht schneller und die Kapazität, wo die Flüssigkeit aufnehmen kann, ist höher. Also um das mal so technisch zu formulieren.
Also lieber das Keg nochmal über Nacht kühlen und dann karbonisieren, zwangskarbonisieren, als es direkt zu machen, wenn es noch warm ist. Es bringt euch gar nichts.
Genau. Also gebt ruhig einen gewissen Druck drauf. Das hätten wir eh nochmal sagen können bei den NC-Kegs. Immer 1-2 bar irgendwie draufgeben, damit das halt auch wirklich über den Druck abdichtet. Aber genau, nicht damit karbonisieren. So, und dann kühlt ihr das Keg halt ab. So, dann habt ihr euer Bier bei am besten zwischen 0 und 6 Grad. Es geht auch wahrscheinlich bei 8 Grad noch, aber je höher, wie gesagt, die Temperatur, desto schlechter bindet sich das CO2. Ich habe immer 4 Grad als super gute Temperatur zum Trinken und zum Zapfen und auch zum Karbonisieren empfunden. Sehen manche Leute anders, aber das könnt ihr wirklich handhaben, wie ihr wollt. Das ist, da gibt es kein richtig und kein
falsch. Das könnt ihr halten wie ein Dachdecker.
Ja, genau. Oh, ich liebe diese Sprüche so, Paul, echt. Das ist echt schön.
Stets zu Diensten. Weiter geht's.
Die erste Methode wäre quasi, das Bier halt einfach langsam zu karbonisieren über einen Zeitraum von 1-2 Wochen. Da gibt ihr einen relativ kleinen Druck drauf, also geringen Druck. 0,7, 0,6, 0,5 bar, je nach Temperatur bis zu 1 bar. Und lasst das Keg halt einfach so lange an der CO2-Flasche stehen, bis ihr euren Zieldruck im Keg habt. Das könnt ihr halt einfach durch eine sensorische Überprüfung vornehmen. Das heißt, ihr zapft euch einfach ein Bier und guckt halt, ob es Kohlensäure hat. Das hat bei mir halt am Anfang nicht so gut funktioniert. Keine Ahnung, warum. Der Nachteil, also ein Vorteil ist halt eben, es dauert ein bisschen, oder ein Nachteil ist es, dass es ein bisschen länger dauert. Und der Vorteil ist quasi, es ist sehr einfach. Also ihr müsst einfach nur das Ding stehen lassen und warten.
Und ihr müsst euch sicher sein, dass alles keine dicht ist.
Genau.
Sonst funktioniert es halt nicht. Ist nach Sonst zwei Tagen die CO2-Flasche leer oder so nach dem Tag.
Ja, alles schon gehabt. Dann gibt es noch die Burst Carbonation-Methode, die ich richtig gerne benutze, mit der ich einfach auch das erste Mal super guten Erfolg hatte mit dem Zwangskarbonisieren. Dann nehmt ihr quasi euer kaltes Bier und legt einen sehr, sehr, sehr hohen Druck an zwischen, keine Ahnung, 2 und 3 bar ungefähr, vielleicht 3,5. Und je nachdem zwischen 12 oder 8 Stunden und 24, 36 Stunden, da gibt's einen tollen Artikel von Brewlosophy, den packen wir halt auch in die Shownotes. Und je nachdem, wie groß euer Volumen ist, also wenn ihr natürlich nur 2 Liter zwangskarbonisieren wollt, geht das schneller als 20 Liter. Wenn ihr mehr Kopfraum im Keg lässt, das ist auch noch wirklich wichtig, dann kann sich das CO2 halt auch schneller binden, weil halt einfach mehr Gas sozusagen im Keg ist, was dann halt sich ins Bier drücken kann. Und wenn ihr natürlich noch über den Degen karbonisieren könnt, geht das Ganze auch nochmal schneller. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, erst letztens wieder bei dem Red Ale gemerkt. Das geht wirklich deutlich schneller, weil ihr das CO2 von unten nach oben drückt und nicht von oben nach unten. Also quasi einmal durchs Bier durch und nicht von oben sozusagen runter. Und dann gibt's noch die dritte
und dritte Variante, die Dave nicht leiten kann.
Genau, die dritte Variante ist einfach, euer Bier einfach wegzuschütten.
Ja, es ähnelt dieser Variante, ja.
Echt?
Für dich. Nein, die dritte Variante ist, dass ihr das einen gewissen Druck auf das Keg gebt und
was uns auch ein bisschen dabei höher, ne?
Ja, genau. Meistens ein bisschen höher als das, was ihr am Ende erreichen wollt. Ich habe das zum Beispiel so gemacht. Ich habe 2 bar auf das Keg gegeben, habe es auf die Seite gelegt und gerollt mit dem Fuß. Einfach so ein bisschen drüber gerollt. Klingt ein bisschen martialisch, aber es funktioniert super gut, weil durch das Rollen und durch das Bewegen des Biers sich das CO2 schneller binden kann da drin. Man hört das auch sehr gut. Wenn man einfach den Druck drauf gibt, dann zischt das und nach ein paar Sekunden ist Ruhe, weil der Kopfraum einfach ausgespült ist. Wenn man das hinlegt, dann hört man das die ganze Zeit reinblubbern und wenn man es rollt, ja, dann eben noch ein bisschen mehr. Und man kann auch hier wieder die Sache kombinieren. Man kann das auch über den Bierdegen reingeben, das CO2.
Genau.
Dann geht es halt noch ein bisschen krasser. so eine Faustformel von mir ist 2 Bar bei, was habe ich genommen, 30 Liter Keks waren das damals. Und dann habe ich das so ungefähr 10 Minuten lang immer mal so ein bisschen hin und her gerollt mit dem Fuß. Dann blubbert das so ein bisschen vor sich hin. Dann habe ich es reingepackt und nach 24, 48 Stunden habe ich mal nachgeschaut, ob der Druck passt. Habe entweder noch was draufgegeben oder was abgelassen, wenn es ein bisschen überkarbonisiert war. Und ja, damit hat man halt wirklich innerhalb von einem Tag, wenn man möchte, man sollte es natürlich dann nicht unbedingt gleich zapfen, aber es ist im Prinzip, wenn man so ein bisschen raus hat für sich und mit seiner Biermenge, die man auch im Keck hat, hat man relativ schnell fertig karbonisiertes Bier. Das ist schon cool, auch wenn es ein bisschen eine witzige Lösung ist, die man da anwendet.
Also ich hatte tatsächlich mit dieser Methode, mit dem Rollen, was ich halt auch von den Leuten von iKegger gehört habe, tatsächlich die Probleme mit der Überkarbonisierung, die ihr halt sehr, sehr schnell erreichen könnt. Aber gut, das ist halt wirklich so, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Wahrscheinlich wird irgendwann mal ein Bier nur schäumen oder irgendwann mal ein Bier nur ganz wenig oder sehr, sehr wenig Kohlensäure haben. Aber letzten Endes funktioniert jede dieser Methoden, die wir euch vorgestellt haben, auf ihre eigene Art und Weise. Das kann Paul ja halt auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
Wichtig ist halt, dass man dem Bier, wenn es dann karbonisiert ist, egal was man damit machen möchte, ob man es direkt zapfen möchte oder abfüllen oder wie auch immer, ich kann immer nur wieder sagen, lasst dem Bier noch mal ein bisschen Zeit, lasst es kalt stehen, lasst das CO2 in Ruhe binden und dann habt ihr, manchmal sind da so 2-3 Tage Unterschied, wo ihr es einfach noch mal ein bisschen in Ruhe gelassen habt, macht's dann auch aus und dann könnt ihr ganz entspannt abfüllen, dann könnt ihr ganz entspannt zapfen. Das ist einfach wichtig, wenn das die ganze Zeit bewegt wurde und wenn das irgendwie in Unruhe war oder wie auch immer, vielleicht auch mal kurz warm stand, dann wieder kalt stand und so weiter. Das ist halt immer nicht unbedingt zuträglich, wenn ihr dann euch entspannt eine Flasche abfüllen oder ein Gläschen zapfen wollt.
Zu der Burst Carbonation Methode wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, also auch damit könnt ihr tatsächlich euer Bier relativ sicher, wenn ihr halt dran denkt, das CO2 wieder abzudrehen, da würde ich euch empfehlen, direkt einen Timer zu machen für die 8, 12, 16, 24 Stunden oder was auch immer. Und dann müsst ihr den Druck wieder ablassen. Es ist ganz wichtig, den Druck danach wieder ablassen auf Zapfdruck, ich sag mal zwischen 0,7, 0,6 und 1 Bar oder so, je nach Temperatur. Und dann könnt ihr ein Sample nehmen und dann halt einfach die CO2-Flasche nochmal für 1 bis 2 Tage dran lassen. Und dann sollte sich eigentlich die Karbonisierung stabilisiert haben. Also ich mache das jetzt immer so und es funktioniert wirklich richtig gut. Weil da brauche ich nämlich diesen ganzen Heckmeck mit Schütteln und Rollen und so nicht machen, sondern ich lasse das Keck halt einfach stehen. Aber ich sage ja nicht, dass die eine Methode schlecht ist oder die andere gut, sondern das ist für mich halt entspannter. Dann möchte ich jetzt am Ende der Folge, weil wir sind jetzt hier tatsächlich bei 3 Stunden 23 Aufnahmezeit, wir haben jetzt, wie ihr auch schon mitbekommen habt, uns dafür entschlossen, einfach die Folge wieder zu splitten, aber dafür posten wir jetzt halt auch jede Woche nochmal eine neue Folge, weil es geht ja auf Weihnachten zu und wir wollen euch auch nochmal irgendwie was zurückgeben für die coole Zeit und so weiter. Wollen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz die Vor- und Nachteile nochmal zusammenfassen, vielleicht nochmal das eine oder andere ganz kurz mal erwähnen und jetzt nicht lang ausschweifen. Also die Vor- und Nachteile sind zum Beispiel, dass man halt eben unter Druck vergären kann, also sauerstofffrei tatsächlich eben das Ganze machen kann, ohne einen Unitank für 1.500 Euro plus Zubehör kaufen zu müssen oder diesen Brewtools-Fermenter, der neue, der jetzt rauskommt, oder einen, ich weiß es nicht, Firmzilla, da gibt es ja jetzt mittlerweile einige, das werden wir auch nochmal in einer anderen Folge ansprechen. Genau, aber so könnt ihr tatsächlich relativ günstig da einsteigen in das Thema, oder Paul?
Ja, also wer gerade vielleicht auch hopfige Biere gern braut und mag, dem würde ich es sowieso schon ans Herz legen.
Ihr seid halt auch viel schneller beim Abfüllen natürlich, weil ihr ein ganzes Keg einfach schneller abgefüllt habt als 20 Flaschen oder 40 oder keine Ahnung. Dann natürlich habt ihr die Möglichkeit, einfach das Bier zu zapfen, was für mich halt auch einfach einer der Gründe war, warum ich überhaupt mit der ganzen Thematik angefangen habe. Das Bier bleibt länger frisch. Warum ist das so? Es ist ständig unter CO2, es steht ständig kühl und dunkel. Und halt auch natürlich auch, weil das Keg komplett aus Edelstahl ist, habt ihr gar keine irgendwie Chance mehr, dass da irgendeine Art von Licht oder so halt reinkommt. Also UV-Strahlen, die dann den Hopfen irgendwie stinkig machen können. Ja, den anderen Vorteil, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, ist die Möglichkeit eines Kegerators, also quasi mehrere Biere am Hahn zu haben zu Hause. ein klareres Bier dadurch, dass ihr halt einfach die Hefe abschießen könnt und dann quasi das Ganze per Gegendruck abfüllen könnt in Dosen oder Flaschen, was natürlich halt auch nochmal ein Vorteil ist und dementsprechend halt auch gar keinen Bodensatz mehr in der Flasche habt. Ein weiterer Vorteil, den der Paul halt auch vorhin schon angesprochen hat, ist, dass die Karbonisierung nachjustierbar ist. Also wenn ihr über- oder unterkarbonisiert seid, könnt ihr das halt immer noch nachregeln durch das Entlüftungsventil eben CO2 ablassen und damit halt den Druck nach und nach verringern oder halt eben mehr CO2 draufgeben, um halt eine höhere Karbonisierung zu erreichen. Ihr müsst auch dementsprechend keine Flaschen mehr waschen, was mich halt echt immer genervt hat, weil in der Badewanne, weiß nicht, 60, 80 Flaschen zu waschen, ist halt, auch wenn man jung ist, geht halt auf den Rücken, ist super nervig. Glaube ich, brauche ich gar keinen von erzählen.
Jetzt auch nicht mehr.
Nee, nächstes Jahr in ja, knapp 5 Monaten bin ich 30, ey. Und ich habe jetzt schon, ich denke mir jetzt schon, Alter, ich kann mir schon bald mein Grab aussuchen. Aber ich glaube, die 30er werden nochmal cool, aber die 40er, da habe ich Angst vor, weil dann bist du ja schon fast 50 und dann ist ja 60 nicht mehr weit.
Ja, und dann kannst aber du dir wirklich lang ein Grab aussuchen, meinst du?
Ja, aber ich hoffe eigentlich nicht. Und guck mal, kennst du ja Basic Brewing, oder?
Mhm.
Ich meine, der Typ, der macht den Kanal, also den Podcast seit 15 Jahren, der braut immer noch. Und weißt du, wenn ich den immer mit dem Steve Wilkes da rumhampeln sehe und die lachen sich immer über ihre Daddy-Jokes und Filmzitate kaputt, das ist halt immer, da geht mir immer das Herz auf und dann denke ich so, boah, wenn ich mal irgendwann so bin wie die in dem Alter, dann habe ich alles richtig gemacht.
Geil.
Oder? Die haben sich halt einfach also, die Freude am Leben irgendwie bewahrt.
Ja, das ist ja das Wichtigste. Also, aber ich weiß auch nicht, warum soll das bei uns oder bei dir nicht so sein?
Weiß ich nicht. Ich habe halt Angst vorm Altwerden, echt. Das stresst
mich. Ich auch. Mich nervt es auch, aber mittlerweile habe ich halt die 3 vorn stehen und deswegen, ja. Man wird dann irgendwie doch entspannter.
Ja, okay, da hoffe ich jetzt und da baue ich auch drauf.
Wir helfen dir da alle durch diese schwere Zeit.
Auf jeden Fall. Ein weiterer Vorteil ist halt auch einfach, dass ihr das Bier schneller trinken könnt, weil natürlich eine Zwangskarbonisierung, wie ihr schon gehört habt, innerhalb von, keine Ahnung, 12 bis 24 Stunden könnt ihr das Bier trinken, wenn es sein muss. Und dementsprechend, ja, falls ihr ungeduldig seid.
Wenn es sein muss, ist es auch gut.
Ja, wie gesagt, also manchmal macht es echt Sinn, das Bier länger stehen zu lassen, aber hey, wenn ihr es eilig habt und richtig Druck habt und so dann.
Und richtig Durst.
Genau, dann gönnt euch. Es gibt aber auch Nachteile. Also einmal die Investitionskosten, die sind natürlich erstmal ein bisschen hoch. Das ganze Zubehör läppert sich auch. Ihr braucht auch ein bisschen Platz dafür. Einen Kühlschrank oder eine Kühltruhe, also eine Kühlmöglichkeit müsstet ihr halt einfach auch haben. Eine Kühltruhe dann mit einem Inkboard gesteuert bei 0 bis 4 Grad oder sowas. Aber es macht halt schon echt Sinn, das dann zu haben. Und wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, man kann nicht eben einfach mal eine Flasche Bier mitnehmen, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich nur einen Kumpel mal eine Flasche mitbringen. Nee, da müsst ihr immer das ganze Keck mitschleppen. Macht halt auch keinen Sinn. Ja, und dann eben mit der Flaschenabfüllung ist das Ganze halt auch schwierig. Das müsst ihr dann halt per Gegendruck abfüllen. Und ja, ist halt einfach eine Sache, in die man sich auch reinfuchsen muss.
Ja, und dann sind wir jetzt auch am Ende der Folge beziehungsweise des zweiten Teils, weil wir uns ja dafür entschieden haben, das zu teilen. Das ist einfach zu viel geworden und wir wollten aber auch nichts weglassen oder irgendwie einbremsen oder einkürzen.
Ja.
Wir hoffen, dass es für euch super interessant war. Für mich war es auch zum Teil interessant, weil ich mit den NC-Keks gar nicht... Ja, gut. Ich weiß natürlich, ich wusste natürlich schon viel, das möchte ja auch sein, aber
ja, klar.
Gerade zu den NC-Keks ist es halt immer so eine Sache, das ist für mich auch ein bisschen fremd. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht super, super gut aus
damit.
Ich weiß bei meinen Flachfittings, wo alles ist und wie alles wo dran gehört und wie ich das machen muss. Aber bei den NC-Keks ist es halt auch so eine Sache. Gerade auch mit dem Zubehör, was es da so alles gibt, ist schon cool.
Ja, definitiv. Also ich habe heute auch wieder ein paar Sachen dazugelernt und so soll es halt auch sein. Ich meine, egal wie lange man braut, ich glaube, dass es wird ja auch immer was Neues kommen und da muss man immer up to date bleiben und von daher. Also ich hoffe halt auch, einfach um das nochmal ganz kurz hier zusammenzufassen, dass ihr auch wieder viel Spaß hattet bei der Folge. Ich glaube schon, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe mir zwei meiner Imperial Stouts irgendwie rein installiert.
Viel Spaß.
Und Paul, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Das ist ja dann schon die Weihnachtsfolge.
Die Weihnachtsshow.
Die Weihnachtsshow, ja. Ja, die wird legendär.
Die Weihnachtsshow, da müssen wir echt uns ein paar schöne Bierchen zur Seite stellen. Ich freue mich schon drauf. Und wir timen das auch so, dass das dann wirklich auch in der Weihnachtswoche irgendwie kommt. So,
genau.
Genau. Dass ihr euch das dann wirklich am besten mit so einer Weihnachtsmütze auf den Kopf reinziehen könnt und voll in Weihnachtsstimmung seid und wir euch.
Und dann müsst ihr bitte Fotos posten. Machen.
Ja, und das
Fotos Story machen, packen. Story packen, uns verlinken und dann machen wir eine Compilation irgendwie daraus.
Mega, mega Idee, ja. Das machen wir.
Ja.
Zieht euch weihnachtlich an mit irgendwelchen ugly Christmas Pullis und so.
Oh ja, aber die sind süß. Die sind süß.
Ja, ich habe auch einen. Mega, cool. Mega cool. Ja, das ist echt eine gute Idee. Das können wir machen und wir freuen uns schon mega drauf. Und die Folge war echt cool. Also das hat jetzt echt Spaß gemacht. Das war jetzt mal eher technisch und nicht Zutaten bezogen.
Oder hat Spaß Prozess. Gemacht.
Ja. Muss ich sagen, ja. Mal eher am Prozess, aber war auch von euch gefordert und da müssen wir halt auch mal drauf eingehen. Wir können ja nicht immer nur das machen, was wir witzig finden und was wir gut finden. Wir müssen aber das auch mal für euch machen.
Eben. Also von daher, wir haben ja Bock auf eigentlich alle Themen übers Bier brauen und selbst wenn es mal nicht direkt mit Bier zu tun hat. Also wie gesagt, wir sind offen für Vorschläge, schreibt uns einfach. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine frohe Vorweihnachtszeit und lasst euch nicht stressen. Und bleibt gesund. Und ja, dir, Paul, halt auch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns.
Dir auch, Dave. Ich werde mich jetzt dann mal langsam schlafen legen.
Ich auch.
10 vor 11. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao.
Genau. Tüdelü.